Es kann nicht sein, dass wir mit den Ansprüchen, die wir haben an uns oder an das, was wir verbrauchen oder für uns in Anspruch nehmen, letzten Endes dem Rest der Welt die Biokapazität wegnehmen. Wir Architekten können uns dieser Diskussion nicht entziehen. Also wir können uns nicht zurückziehen und sagen, jetzt geht es um Ästhetik und hier geht es um steinernes Bauen oder gläsernes Bauen, die ganze Scheindiskussion, die wir geführt haben. Ne? Furchtbar. Ich würde ein Gesetz erlassen, das meine ich wirklich ernst, dass kein Quadratmeter unbebaute Fläche in dieser Republik noch bebaut wird. Punkt.
Herzlich willkommen zur 30. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kunekert und das ist die letzte Episode vor dem Deutschen ArchitektInnentag, kurz DAT 23, am 29. September im BCC in Berlin. In den letzten Monaten waren SpeakerInnen, die auf dem DAT sprechen werden, zu Gast hier, um auf die Themen der Transformation der Baubranche einzustimmen. Denn Transformation ist das Motto des DAT. Heute spreche ich mit Christoph Ingenhofen. Er hält eine Keynote des Tages auf dem DAT neben Pritzker-Preisträger Francis Quéré, der Transformationsforscherin Professor Dr. Maya Göpel, der Stadtarchitektin Kopenhagens Camilla van Dörs, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Die Plätze sind also hochkarätig und spannend besetzt. Anmeldungen sind noch möglich unter dat.brk.de. Die Seite ist verlinkt in den Shownotes. Christoph Ingenhofen hat sein international erfolgreiches Architekturbüro Ingenhofen Associates 1985 gegründet. Es ist preisgekrönt und eines der größten Büros in Deutschland. Der Hauptsitz ist in Düsseldorf. Weitere Standorte gibt es in St. Moritz, Sydney und Singapur. Zum Portfolio gehören Industrie- und Infrastrukturbauten, Konzernzentralen und Hochhausbauten wie die Messehallen im Stadtzentrum Hamburgs, die Lufthansa-Hauptzentrale in Frankfurt am Main, das Megaprojekt Marina One in Singapur und die seit 25 Jahren andauernde Planung und Realisierung für das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. In Düsseldorf selbst sind Ingenhofen mit der Sanierung des Schauspielhauses und dem benachbarten Büro- und Geschäftsbau Köbogen 2 vertreten, das mit über 30.000 Hainbuchen bepflanzt ist. Das Thema grüne Architektur, ökologisches Bauen, Ressourcen- und Umweltschutz spielt also eine große Rolle. Hierbei darf sich Ingenhofen durchaus als Vorreiter bezeichnen. Zum Beispiel hat er mit seinem Team bereits 1997 mit dem RWE-Hochhaus in Essen eines der weltweit ersten Hochhäuser mit einer Doppelfassade zur natürlichen Be- und Entlüftung der Büroräume realisiert. Ingenhofen ist außerdem Gründungsmitglied der DGNB sowie der Bundesstiftung Baukultur und unter anderem Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Das war eine lange Einleitung, ich weiß. Und jetzt kommt ein noch längeres Gespräch. In der Tat ein außergewöhnliches Format für unseren Podcast, der normalerweise viel kürzer ist. Aber wir sprechen jetzt 5 Jahrzehnte Architekturgeschehen durch und das braucht Zeit, ist unterhaltsam und sehr interessant. Wir steigen ein ins Gespräch. Sie sind ein Architekt, der in seinem Studium sowohl künstlerisch als auch einen technischen Schwerpunkt der Architektur kennengelernt hat. Kann man das so sagen?
Ja, kann man sagen, ja. Wäre mir gar nicht so aufgefallen. Sie meinen die Kunstakademie und die RWTH Aachen, ja. Ne? Ja, nominal stimmt das natürlich, ne? Weil das eine ist eine technische Universität und das andere ist eine Kunstakademie. Und es, natürlich formal muss man auch sagen, an der Kunstakademie wird halt keine Bauphysik gelehrt, ja, und auch keine Baustoffkunde. Das wird dann vorausgesetzt. Das gilt aber für viele Architekturfakultäten auf der Welt, ja. Nein, es war, und es war natürlich auch, Aachen war jetzt auch nicht wirklich technikbestimmt. Aachen als Gesamtuniversität ist technikbestimmt. Im Architekturbereich hat man ja damals eigentlich gesagt, du musst dir die Taschen zuhalten, damit sie dir das Diplom nicht reinstecken. Ne? Also okay. So Sprüche gab es auch in Aachen. Ne? Ich habe in meinem ganzen Studentenleben nur eine Klausur geschrieben. Und zwar für Baustoffkunde bei den Maschinenbauern. Das musste sein. Das war, also insofern, es war ein sehr informelles Studium.
Sie sind also gar nicht qualifiziert.
Bin eigentlich gar nicht qualifiziert, habe mich also selber qualifiziert. Es hat mich sehr interessiert, aber ich muss auch sagen, dass es mich wahrscheinlich eher am Ende des Studiums oder am Anfang meiner Berufslaufbahn dann sehr, sehr in Richtung auf technisches, wissenschaftliches Interesse gezogen hat. Während meines Studiums war das nicht, stand das nicht so im Vordergrund. Ja. Sie wissen vielleicht, und das kann man sich auch selber ausrechnen, das Ende der 70er Jahre, war ja Ende der 70er Jahre, war die postmoderne Hochphase. Das heißt, das war mehr oder weniger die Konzentration darauf, coole Zeichnungen herzustellen und bunte Pläne und solche Dinge. Ne? Und ich würde jetzt fast sagen, die Seriosität des Berufes und auch der Dinge, die ich danach dann getan habe oder auch heute tue, die kommt tatsächlich nicht direkt aus dem Studium dort.
Werbung. Wer ein hochwertiges Aluminiumsystem für sein Projekt sucht, ist bei Herual richtig. Herual zählt zu den Marktführern bei Systemen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen und bietet branchenführende Beschichtungskompetenz für individuelle und nachhaltige Lebensräume. Für maximale Planungssicherheit erhalten Sie bei Herual alles aus einer Hand, von den Systemlösungen bis hin zur persönlichen Beratung in jeder Objektphase. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und erfahren Sie mehr über Herual Aluminiumsysteme unter herual.de.
Werbung. Ihr Vater war auch Architekt.
Mein Vater war Architekt und hat sich, ich glaube, 1968, 69 rum selbstständig gemacht und hat dann relativ in der Nähe des unseres Wohnhauses, erstmal sogar im Wohnhaus und später dann sehr, sehr in der Nähe sein Büro gehabt. Kleines Büro, paar Leute, mal ein, mal zwei, mal drei, mal fünf, mal sechs, mal zwei, mal drei, so, ne? Und ja, ich habe relativ früh, ich würde wirklich sagen, sehr früh, vielleicht mit 9, 10 Jahren, den offensichtlich so häufig auf seinen Baustellen und sonstigen Besuchen begleitet, dass ich die Häuser alle kenne und auswendig aufmachen kann. Ich kann das nur so rekonstruieren. Ich weiß schon, dass ich oft dabei war, aber Das muss offensichtlich so regelmäßig gewesen sein und so intensiv, dass mir das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Musste ich unbedingt machen, wollte ich unbedingt machen. Und ich habe dann später bei ihm als Zeichner gearbeitet und was man so macht da, Pläne bunt malen und Bleistifte sortieren, keine Ahnung, also Alles, was man so macht. Ne?
Also Ihre und Architekturausbildung hat schon vor dem Abi angefangen quasi.
Ja, kann man so sagen. Ich konnte tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren, zwei Dinge. Ich konnte zeichnen, tatsächlich auch gut zeichnen, war ein großer Vorteil, weil die Leute, die ja so im ersten Semester auftauchen, die tun sich ein bisschen schwer damit, einen Stift zu halten. Ne? Das ist ja wirklich, ist ja am Anfang nicht ganz so leicht. Und das Zweite ist, ich hatte eine architektonische Vorbildung. Also ich kannte mich einigermaßen aus in der Szene.
Jetzt haben Sie sich ein Jahr nach dem Studium schon selbstständig gemacht. Für Sie war das vielleicht ein ganz natürlicher Weg.
Mm-mm.
Nein?
Nein.
Falschen Schluss gezogen.
Das ist für niemanden ein natürlicher. Also natürlich, also im Sinne von schön, ja, aber im Sinne von selbstverständlich natürlich nicht. Ne?
Ja, in dem Sinne habe ich es gemeint, weil ich dachte, es gibt so Menschen, die Unternehmer und Unternehmerin werden, weil die Eltern das vielleicht auch schon sind.
Ja, das ist eine andere Diskussion. Das verstehe ich gut. Ich würde auch sagen, dass das prägt. Und zwar prägt dabei, das ist ja ein sehr privates Thema fast, muss man sagen. Es prägt dabei eigentlich, dass auch meine Eltern bereits, vor allem mein Vater natürlich, das klare Bewusstsein hatte und auch danach handeln musste, dass sozusagen der Auftrag, das Geld, die Möglichkeiten, die liegen außerhalb des eigenen Büros. Also man hat sozusagen keinen Chef, von dem die Kohle kommt, um es mal platt zu sagen, sondern die kommt vom Auftraggeber und der ist jemand, der da draußen sitzt und an dessen Geld zu kommen, ist relativ schwierig. Aber das ist die einzige Chance. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Grundkonstellation, die habe ich ja nicht gelernt in dem Sinne. Die ist da irgendwie, die ist mit der Frühstücksmilch sozusagen aufgesogen worden. Ne? Und okay, das gilt auch, glaube ich, für meine Kinder auch. Das bleibt dir dann. Ne? Das geht nicht mehr raus. Aber die tatsächliche Geschichte, sagen wir mal, dieser Selbstständigkeit ist ein bisschen anders. Ich habe Zivildienst gemacht nach dem Studium. Lange Geschichte. Ich musste es nach dem Studium machen. Habe ich auch gemacht. Bisschen schwierig. Habe währenddessen dann auch gearbeitet, schon mal so nebenher bei meinem Vater, bei meinem Schwiegervater und so weiter. Auch ein bisschen für mich selber. Und habe dann tatsächlich am Ende dieses Zivildienstes, so ungefähr ein Jahr nach dem Ende des Studiums, in den letzten Monaten da eine Aufforderung bekommen für einen großen Wettbewerb. Und das war natürlich out of the blue, also auch für mich out of the blue.
Moment mal, bevor Sie selbstständig waren oder wenn ich jetzt...
Ja, ich saß beim Deutschen Roten Kreuz am Funktisch und nahm die Bestellungen sozusagen fürs Abendessen an von den Notarztwagenfahrern, das kann man wörtlich so sagen. Und dann hat mich ein Freund angerufen, ein Bekannter muss man damals sagen, heute ist ein Freund, aber damals war es ein Bekannter angerufen und der hat dann gesagt, ich bin bei der Post. Hier Referatsleiter in oder angehender Referatsleiter in Köln bei der Oberpostdirektion und wir machen hier eine Ausschreibung für einen Neubau der Oberpostdirektion. Wir reden von einem sehr großen Projekt.
Ja.
Da haben wir einen eingeladenen Wettbewerb, machen wir da. Da ist der Herr Böhm dabei und der Herr Eller dabei und der Herr Kasper dabei und Heinle Wiescher dabei und Krämer Sievers dabei und da haben wir dann noch eine Position frei und wir haben gedacht, wir laden dich ein.
Und wie kommen die darauf?
Da habe ich den Mund auch nicht mehr zugekriegt erstmal. Ja. Ja, wie kamen die da drauf? Weil der fand so mich gut. Halt gut. Der kannte mich vom Studium so ein bisschen, gar nicht so intensiv, aber ja, der kannte das. Ja. Und war ich da scheinbar irgendwie auffällig geworden. Ja. Und dann war es ja formal so, ich hatte kein Büro, ich hatte keine Mitarbeiter, ich hatte auch keine Zulassung als Architekt. Ich war ja noch gar kein Architekt.
Ja, eben.
Wie du musst geht ja das? Noch 2 Jahre arbeiten.
Das würde jetzt Architekt viele interessieren, glaube ich.
Das geht eigentlich relativ einfach. Man geht dann zum Architektenkammerpräsidenten der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Das war ein Herr Volkmann damals. Und sagt dem, schüttet dem sein Herz aus. Und der liebe Präsident hat gesagt, ach, weißt du, das sagst du mal besser keinem. Und wenn dann irgendjemand mal Fragen kommt, dann schickst du ihn zu mir. Dann sage ich dem was Passendes dazu. Und viele Jahre später ist es dann so gewesen, dass der Bundesrechnungshof tatsächlich diese Abrechnung, irgendwie die Beauftragssituation auch mal irgendwie geprüft hat. Und die kam tatsächlich mit dieser Frage wieder. Waren Sie berechtigt, als Architekt zu arbeiten und so weiter? Das muss
Moment,
man wissen.
Moment, jetzt haben wir aber übersprungen. Sie haben den Wettbewerb mitgemacht.
Ich habe den gewonnen.
Sie haben den gewonnen und dann ist aber nichts draus geworden.
Nein, so schnell geht's nicht. So, es war dann ein anonymer eingeladener Wettbewerb, der ist juriert worden von Leuten aus dem Ministerium, Postministerium. Und dann ist man ausgewählt worden und dann wurde auch. Ich überspringe jetzt ein paar Monate, ne? Wurde dann auch der Auftrag erteilt. Und zwar sogar ein Generalplanungsauftrag. Wie es mir gelungen ist, die davon zu überzeugen, mir nicht nur eine Einladung zu geben, sondern auch den Auftrag, das kann ich hier, klingt jetzt ein bisschen so komisch, wenn man so sagt, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Ich würde mal sagen, Sie haben schon versucht, mich in eine so Art Joint Venture mit anderen Architekten dann mal hineinzuloben. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Ich war da schon dazu bereit, klar, natürlich, selbstverständlich. Ja, das war ja eine tolle Sache. Da waren dann große Büros wie HPP beispielsweise da, mit denen hat man sich ja unterhalten. Und ich hatte so das Gefühl, ja, die werden mich überrollen und die hatten das Gefühl, oh, der ist ein Risiko für uns. Also man kam da nicht zusammen so richtig. Und dann haben das die Leute von der Post auch realisiert. Und dann hatten sie eben tatsächlich, wie man heute sagen würde, Cojones. Dann haben die gesagt, weißt du was, das machst du jetzt. Das schaffst du schon. Ne? Und vielleicht, ich habe denjenigen nach langen Jahren mal wieder getroffen, der das damals für die organisiert hat. Und ich glaube, wir waren da gemeinsam so der Meinung, es war schon so, die Post, wie viele andere Institutionen auch, hatte damals ja große Bauabteilungen. So ganz in der größten Not hätten die gesagt, naja, das kriegen wir dann schon zusammen hin. Ne? Ja. So, dann haben wir dann eine eigene Abteilung, ein Team und dann werden wir dem dabei helfen, das hinzukriegen. Und die hatten halt gute Kontakte zu großen anderen Büros und auch Büros, die jetzt vielleicht nicht ganz so Signature sind, wo man das hätte dann organisieren können. Aber das stand ziemlich im Hintergrund. Im Vordergrund waren die dann einfach auch mal mutig, kann man sagen. Die waren mutig, die waren cool drauf. Und sie haben mich beauftragt und dann ist das ist relativ weit geplant worden, also nicht bis einschließlich Ausführungsplanung, aber bis an die Ausführungsplanung ran, Genehmigungsplanung und so weiter. Und man hat dann, das, wenn Sie wissen, die damalige Deutsche Post war ja noch Post, Bank, Post und Telekom, dann haben die das aufgelöst, wurde ja privatisiert unter Kohl noch, teilweise privatisiert, teilweise noch in Staatsbesitz und dann hat man das geteilt in diese 3 Bereiche und man brauchte keine Oberpostdirektion mehr. Man brauchte dann verschiedene Direktionen für die verschiedenen Bereiche, zum Beispiel die Telekom brauchte etwas, die Post brauchte etwas und die Postbank war dann woanders und die Post blieb da, wo sie vorher schon war, in ihrem Altbau auf der Kleverstraße in Köln und die Telekom übernahm das Projekt und hatte dann ein völlig anderes Raumprogramm, viel kleiner, ein großer Umbau, also ein großer Umbau des damaligen oder des damals ehemaligen Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln. Der war nach Chorweiler gezogen, der Altbau auf der Inneren Kanalstraße, der wurde eben umgebaut. Und diesen Auftrag habe ich von denen dann infolge dieses ersten Auftrags auch bekommen. Mhm. Und der ist dann wiederum daran gescheitert, dass, würde ich jetzt mal heute so sagen, haben wir auch geplant, gemacht, getan. Und irgendwann haben die für sich entschieden, dass sie das in ihrer eigenen Abteilung selber weiterplanen wollen. Ein bisschen auch deswegen, weil die Beschäftigungslage wahrscheinlich bei denen auch ein bisschen schwieriger wurde. Und man gesagt hat, dann nehmen wir jetzt aus der freien Wirtschaft wieder ein Stück zurück. Dann können wir doch dann die Durchführungsplanung machen. Die haben das dann gemacht. Wir haben mit dem Projekt relativ wenig danach noch zu tun gehabt. Aber es waren natürlich zwei. Ich meine, das eine war, weiß ich nicht, war ein 190-Millionen-Projekt, ne? Das andere vielleicht 80 oder 90, also es waren Riesenprojekte. Ne?
Was für ein Einstieg ins Berufsleben. Und dann ist Ihr Büro relativ schnell auch gewachsen.
Wir haben, das war ja 1987, 88, 89 waren die Jahre, ich habe eine Studie für den Umbau des durch Großräume geprägten Rathauses Leverkusen in Auftrag bekommen von der Stadt Leverkusen. Und infolgedessen hatte ich Kontakt mit dem Hans Kammerer, also Kammerer Bels aus Stuttgart, denn der Kammerer hatte einen Wettbewerb gewonnen zum Umbau der Großräume von Bertelsmann in Gütersloh. Und das war veröffentlicht, dieses Projekt, und da habe ich gesagt, da fahre ich erstmal hin, da gucke ich mir an. Habe ich auch gemacht, habe die Leute da kennengelernt und die fanden das irgendwie cool, dass ich da so auftauche, und dann haben die mich zu ihrem Hauptverwaltungswettbewerb eingeladen. Und das war ein Wettbewerb, zu dem es zwei erste Preise gab, und zwar einmal für Kerker, Mark und Partner und einmal für mich. Und da, ich meine, ich war 30 Jahre alt oder 29 Jahre oder sowas, ne? Und dann hat man dort gesagt, ja, man neigt aber so Gerker, Mark und Partner. Und der Mark Wössner war damals der Vorstandsvorsitzende von denen, der fand es nicht so cool, was die da so entschieden haben, und hat mir dann gesagt, hör mal, den nächsten Job kriegst du, ne? Wir werden da schon noch was anderes machen eines Tages. Und dann sind die, war so das nächste gewonnene Wettbewerbsthema im Prinzip gescheitert, ne? So. Das sind dann auch so Geschichten. Ne? Ich bin sehr gut bezahlt worden von der Post. Ich kann mich über nichts beschweren finanziell. Aber es ist, das ist dann schon auch ein bisschen frustrierend. Ne? Du willst ja eigentlich was bauen. Ne?
Natürlich, ja.
Ich habe dann in dieser Zeit auch oft gesagt, also ein kleineres Projekt wäre mir lieber gewesen, hätte ich wenigstens gebaut.
Ja,
ne?
Und ich das ist ja der eigentliche Einstieg.
Ja, klar. Und ich bin dann von Bertelsmann tatsächlich zu einem weiteren Wettbewerb eingeladen worden in Berlin. Da war mittlerweile Berlin, hatte noch zwei Stadtverwaltungen, aber die Mauer war weg. Mhm. War also irgendwie 1990, würde ich sagen. Und den Wettbewerb habe ich dann nicht gewonnen, habe ich einen Sonderpreis bekommen. Und dieser Wettbewerb ist komplett gescheitert. Er war auf der Ecke Friedrichstraße, Leipziger Straße. Und es werden sich einige Leute daran erinnern, was daraus geworden ist. Denn der Wettbewerb ist deswegen gescheitert, weil der erste Preisträger war, glaube ich, Brenner Tonon. Und wir hatten den Sonderpreis. Und gar keinen Preis hatte gar kein Mark. Und die Gerker Marx tauchten aber anschließend auf mit Hefters Erben und Equitable Life. Das waren zwei Eigentümer, die von der Jewish Claim Conference vertreten wurden. Und zwar wollten die das Grundstück restituiert haben. Also die Alteigentümer vor dem Krieg, die man, ich sage jetzt mal, illegal oder halblegal enteignet hatte. Und dafür gab es dann ja einen sehr berühmten Rechtsanwalt, den Herrn Knaute. Und der Knaute, es gab sogar hinterher ein Gesetz, das hieß Lex Knaute, weil es wurde das Gesetz ja erlassen, dass ein Alteigentümer in Konkurrenz zu neuen Interessenten ein Projekt vorschlagen darf. Und wenn das ähnlich qualifiziert ist, dann bekommt er das Projekt, das Grundstück restituiert, kann es selbst bebauen, oder sonst bekommt er ein Äquivalent des Grundstückspreises. Und das haben die da gemacht, war das nächste Projekt weg. Und dann kam Herr Wössner und hat gesagt, ich habe euch was versprochen, das machen wir jetzt auch wahr. Wir bauen am Spittelmarkt und da kriegst du jetzt den Auftrag für. Ja. Auch ein Riesenprojekt.
Also ist schon erstaunlich, wenn man sich das anhört.
Also. Geht jetzt noch zwei Schritte weiter, sagen wir durch. Ja. Dann kommt die Normalität. Und beim Spittelmarkt war es dann so, auch ein Riesenprojekt. Das haben wir dann geplant für die WestLB und Bertelsmann. Die wollten da die neue Konzernzentrale bauen und so weiter. Dieses Projekt hat sich zerschlagen. Zerschlagen daran, dass die sich nicht ganz einig waren, die WestLB mit mir auch nicht ganz klar kam. Und man hat mich dann aus diesem Auftrag entlassen. Und ich bin, damals war das nicht ganz unüblich, ich bin für diese Beendigung dieser Auftragsverhältnisse sehr gut bezahlt worden. Das kann man so sagen. Mit sehr viel Geld abgefunden worden. Und das war eigentlich die wirtschaftliche Basis meines Büros.
Ja, das wollte ich nämlich fragen. Ja,
ich hatte ein Büro mit 20 Mitarbeitern. Da fragst du dich natürlich, wie kann der das finanzieren? Ja, genau. Ne? Ja, das konnte ich finanzieren, weil das so war. Ne? Ja.
Und ist das heute auch noch so? Ich habe mal das Gefühl,
ja, dann macht man natürlich heute eher stufenweise Abrufverträge. Dann sind die Häppchen, die man beauftragt bekommt, so klein, dass es keinem wehtut, ja, ne? Wenn es dann endet. Ne? Ja, ne? Und damals waren das Gesamtverträge auf 4 Seiten Papier, ein Standardvertrag von der Architektenkammer. Da stehe ich heute noch zu, das finde ich super. Und es wäre, glaube ich, auch für die meisten Verträge völlig ausreichend. Und den konnte man von Hand ausfüllen. Und dann hatte man, unterschreiben hatte man einen Vertrag. Ne? Ja. Da gab es keinen Rechtsanwalt, der einen Vertrag macht. Das haben wir selber gemacht. Ja. Ne? Und das waren praktisch allgemein zur Verfügung stehende Verträge. Ne? Ich habe damals mehr Kontakt zu den Justiziaren der Architektenkammer gehabt, als heute zu meinen Rechtsanwälten. Ne? Ist so gewesen. Und es war kein schlechtes System, meiner Meinung nach. Na gut, dann geht das noch 2 Umdrehungen weiter. Ich habe über diese Kontakte und über dieses, ja, man hat so den Ruf, das ist ein junger Kerl, der gewinnt hier einen Wettbewerb nebeneinander. So, dann muss er weiter eingeladen. Es ist so, das gibt ja dann so einen Ruf. Und man muss ja wieder wissen, die Opas, sagen wir mal, also die 1-2 Generationen älter waren als ich, die fanden das ja auch ganz cool, jemanden zu fördern, der jung ist, solange das jetzt nicht so großes Risiko ist. Ne? Und so gab es den Dieter Jäger, das war der damalige Chef von Pickborner Team, den hatte ich über das Bertelsmann-Thema kennengelernt und der war so begeistert, dass der danach einer unserer größeren Förderer geworden ist. Der hat tatsächlich dann dafür gesorgt, dass die Commerzbank uns zu dem Hochhauswettbewerb in Frankfurt einlud. Da reden wir von 1991, war ich 31 Jahre alt. Und ja, dieser Wettbewerb ist dann ja juriert worden mit dem bekannten Ergebnis, gab einen ersten Preis für Foster, gab es einen zweiten ersten Preis für uns. Die Bank wollte Foster. Manfred Sack und Frei Otto haben einen Artikel geschrieben, damals in der Zeit, unter dem Rubrum, die Bank lügt, ja, weil die Bank hat mir verschwiegen, dass die Wettbewerbsjury einstimmig entschieden hatte, dass beide überarbeiten sollen. Aha. Das haben die mir nicht gesagt. Ja. Und viele Wochen später bekam ich von denen erst das Protokoll und in dem Protokoll stand das drin und ich war natürlich vollständig erschrocken, entsetzt darüber. Dann haben sie mich dann nach Frankfurt bestellt und mir irgendwie einen erzählt. Dann gab es dann auch irgendwie mal einen Ersatzauftrag. Also es war nicht so ganz so cool, aber du wurdest immer bekannter. Ne? Und ich habe damals parallel zu der Commerzbank eine Aufforderung gehabt für die RWE in Essen, Hauptverwaltungswettbewerb. Den habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht und auch gewonnen. Und da ist es zum ersten Mal dann tatsächlich ganz normal, ja, aha, herzlichen Glückwunsch, Auftrag. Jetzt bekommen Sie einen Auftrag. Nicht normal daran war, das war ein Riesenprojekt, sollte die Hauptverwaltung der Ruhrkohle, die Hauptverwaltung der RWE und noch ein bisschen Wohnbau und so weiter gebaut werden. Und das war ja das Gesamtprojekt, haben wir gewonnen. Und dann ist aber anschließend die Hälfte, die Ruhrkohle, war an ein anderes Architekturbüro vergeben worden, einfach mal freihändig. Und die Hälfte, sage ich jetzt mal, unseres Projektteils ist an HPP vergeben worden aus Düsseldorf. Und wir kriegten dann den Rest. Nun, da ich den Wettbewerb gemacht hatte und gewonnen hatte, hat man mir dann gesagt, also Sie haben aber die Wahl, ja, sagen Sie mal, welchen Teil Sie planen wollen. Dann habe ich damals die Holding für die RWE gewählt. Und das war eine zufällig oder nicht kluge Wahl, weil die RWE diese Holding, ich sag mal, nachträglich deutlich größer gemacht hat, sehr viel Geld hatte auch, um ein tolles Projekt zu bauen. Ich glaube, die sind mit uns auch wirklich gut gelaufen. Wir sind mit denen gut gefahren. Das war das erste Haus, das ich als selbstständiger Architekt gebaut habe. Ne?
Und da sind wir bei 97?
Ja, 97. Ende 96, Anfang 97 das Ding fertig geworden. Und ich sage ja immer so, ich denke mal, 2 Jahre vor Fertigstellung haben die zum ersten Mal kapiert, dass das das erste Haus wäre, was ich bauen würde. Ne? Weil die haben natürlich nicht unterstellt, da kommt jemand, der sieht ordentlich aus, hat einen Anzug an, hat Mitarbeiter, hat ein Büro. Ja. Die haben das nicht so ganz hinterfragt. Ja. Und als sie das dann hinterfragt haben, ist auch süß gewesen eigentlich, dann war sie ganz cool, war ja auch schon mitten im Bau oder in der Endplanung. Und dann war auch, ich glaube, die hatten auch echt Zutrauen. Aber da gab es natürlich Hochtief im Konzern und die Hochtiefs wollten den Job haben und waren ein bisschen kritisch. Aber der Dr. Keitel, der war der damalige recht junge, der war Mitte 40 Vorstandsvorsitzende von Hochtief, mit dem habe ich dann ein, finde ich, sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis entwickelt und er mit mir. Und dann haben wir das Ding da gebaut und das ist für beide gut gewesen, glaube ich. Ja? Und da haben die auch mit dafür gesorgt und ich konnte auch damit für sorgen. Dann ist das Ding fertig gewesen Anfang 97. Ja, und das ging so ein bisschen so weiter, ne? Also zum Beispiel der Dieter Jäger vom Quickbonder Team hat uns dann in den Lufthansa Hauptverwaltungswettbewerb eingeladen.
Ja.
Europäische Investitionsbank. Also es ist ja dann so ein bisschen ein Netzwerkthema.
Ja. Ja, ich habe auch gerade gedacht, Sie haben auch einen guten Draht zu Menschen, schätze ich.
Und
mal,
du landest auf der Ebene. Das ist natürlich auch wichtig. Also man kann das auch blöd finden, weil sagen wir mal, ein einfaches, kleineres Projekt hat mir dann auch keiner mehr angeboten.
Ja.
Hätten wir manchmal auch ganz gern gehabt.
Ne? Ja, wenn man ja das
zum
Büro
Auffüllen
geht,
von, weißt du, dann immer nur groß ist auch gefährlich. Ja. Also, aber wie auch, ich will mich nicht beschweren. Ich sage nur, das ist dann so ein bisschen so ein self-fulfilling prophecy. Ne? Und es ist sicher auch eine Zeit gewesen, in der die jeweilige Persönlichkeit und auch das miteinander klarkommen, noch eine ausschlaggebendere Rolle spielte. Die Verfahren waren nicht so formalisiert, nicht so entpersonalisiert. Ne? Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die interessant für uns ist. Es gibt kaum einen Wettbewerb, den wir präsentieren durften und bestimmt gar keinen, den wir in einer zweiten Runde nach der Überarbeitung präsentieren durften, den wir nicht gewonnen hätten. Also es ist die Fähigkeit steckt vielleicht doch da drin, etwas zu tun, was eine für den Auftraggeber offensichtlich attraktive Lösung ist und dann aber auch als Person dazustehen und für die glaubwürdig zu sein und dann zu beweisen, dass man auf seine Einflussnahme und auf seine Aspekte, die er dann ja in der Überarbeitung benennt und artikuliert, auch bereit ist und in der Lage ist, einzugehen und trotzdem das Ding nicht zu ruinieren. Ja. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Thema, was uns tatsächlich begleitet hat. Wenn Sie überlegen, Stuttgart zum Beispiel, war ja auch ein mehrphasiger Wettbewerb. Ich meine, da gab es ein Qualifikationsverfahren, dann wurden Leute eingeladen, wir waren dabei, dann wurden ja noch über 100 Architekten durch eine Präqualifikation geschickt mit einem Probeentwurf.
Da sind wir jetzt auch bei 97, will ich nochmal kurz.
Zum Beispiel, also, aber es sind immer die gleichen Mechanismen. Ne, und dann gehst du in der ersten Runde, zweite Runde, dritte Runde, das waren ja Monsterveranstaltungen. Mhm. Und die musst du auch mal durchstehen. Ne? Und auch da war es so, dass letztendlich der Dirt, sage ich erstmal, persönlich, indem er die alle gezwungen hat, richtig zu stimmen, oder? So ein bisschen, glaube ich, war es so. Ne?
Ja, da wissen Sie mehr als ich auf jeden Fall.
Ja, da waren natürlich, klar, da waren noch sehr gute Leute in der Jury, die werden da auch schon mitgewirkt haben. Aber es muss ja vom Bauherrn aus auch irgendeiner den Mut haben zu sagen, das machen wir jetzt. Ne? Also das sieht zwar ein bisschen problematischer aus, aber das wollen wir jetzt auch. Ne? Die RWE hat das ja genauso. Die RWE wollte stolz sein auf ein Haus. Die RWE stand an einem Wendepunkt der Unternehmensgeschichte. Die RWE war größtenteils privatisiert oder am Aktienmarkt sozusagen platziert worden, war kein Monopol mehr. Die verdienten das Geld nicht mehr im Schlafe. Die hatten zwar noch viel Geld, aber wurde weniger. Und erfanden sich sozusagen neu, sagten, wir brauchen eine Holding. Und unter der Holding sind die verschiedenen Bereiche, Bauen, Energie, Entsorgung und so weiter. Und dafür brauchen wir ein Haus. Ne? So, und dann, ich will jetzt nicht sagen, denen war nichts teuer genug. Aber die wollten schon. Und dann, als dann jemand kam, der sagte, so könnte es aussehen, dann waren die eigentlich eher stolz. Ne? Und haben gesagt, das wollen wir. Ne?
Also noch mal kurz zum Wettbewerbswesen. Man könnte ja meinen, dass es gerechter geworden ist, wenn es nicht auf persönlicher Ebene ist, sondern eben nach objektiven
Objektiv Punkten. War das natürlich auch. Ja. Das war jetzt nicht, das war nicht essen gehen oder nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich habe in meinem ganzen Leben, jetzt heute vielleicht, aber in den ganzen ersten 30 Jahren keinen Auftrag jemals von einem Freund bekommen in dem Sinne. Das ging auch gar nicht, das geht auch gar nicht meines nach mehr. Das ist vielleicht vor 50 Jahren so gewesen.
Ich meine nur, weil heutzutage sind die jungen Architekturbüros total unglücklich über das Wettbewerbswesen.
Weil?
Ja, weil sie sagen, ihnen fehlen dann die Referenzen, man muss Referenzen vorweisen, kriegt aber keinen Auftrag.
Für die Eingeladenen.
Ja, genau.
Geht mir aber auch oft so.
Ja, ach so.
Wir haben auch oft die Referenzen nicht.
Was? Ja gut, ich meine, ich
kenne das sogar. Müssen Sie ein großes Labor die letzten 6 Jahre gebaut haben. Hast du dein letztes Labor vor 8 Jahren gebaut, bist du draußen.
Ja, das ist irre. Ich weiß, ich habe
das Ich habe mal gesagt, ein Museum werde ich in meinem Leben nicht mehr bauen. Ja, wieso? Ja, wenn du keins gebaut hast und dann eine Wildcard kriege ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt, dann bist du schon seit 20 Jahren zu alt für. Ne? Und das war's dann. Ne? Also das ist, an dem Wettbewerbswesen passt mir auch ganz vieles nicht. Mir passt schon grundsätzlich nicht, dass es, also erstmal von den Folgen, die es hat. Die Folge ist die, dass auch in diesem Büro 90% unserer Arbeit in Wettbewerben, nicht 90% der gesamten Arbeit, einfach mal im Papierkorb landet.
Ja,
ne?
Mindestens, ist furchtbar. Ne? Ja.
Einfach weg. Ja. Sie gewinnen 1 bis 2 von 10 vielleicht, wenn sie gut sind. Und davon wird vielleicht die Hälfte tatsächlich in Auftrag. Ne? So sieht es ja aus. Ne? Und dauerhaft Geld damit verdienen und Auftrag und was Tolles, ja, das kommt vor, das haben wir auch oft genug geschafft, aber das ist natürlich im Verhältnis. Stell dir vor, Boris Becker hätte 90% seiner Matches verloren, dann wäre er nicht nach Wimbledon gekommen. Also geht ja nicht, da ja. verliert auch schon mal ab und zu, klar, aber das ist dann 90% ist schon viel, ne, oder 95, ne? Und ich glaube, dass das einfach ein Waste of Talent ist. Ja, ein enormer, ich meine, es ist ja auch nicht so, wenn man die gesamte sagen wir, Fertigungstiefe eines Architekturbüros anschaut, dann ist ja das, worüber wir reden, die ersten 10% sozusagen. Aber das sind ja die 10%, bei denen ja die ganze Intelligenz, die ganze Erfahrung, die ganze, was auch immer, ja, die Fähigkeiten zusammenkommen. Wenn du von dieser Spitze sozusagen dessen, was du tust, 90% wegschmeißt, dann ist das noch ein bisschen was anderes, wie wenn jemand 90% deiner Pläne hinten wegschmeißen würde. Ne? Ja. Der schmeißt ja 90% der Ideen und der kreativen Leistung weg. Ne? Ja. Das ist falsch. Das ist falsch. Das meines Erachtens geht das unter energetischen Gesichtspunkten ja, nicht. Ne? Ja. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass die guten Architekten bauen und die schlechten nicht, ehrlich gesagt. Das ist auch ein Thema. Und die guten müssen auch wirklich so viel wie möglich, also nicht so viel wie möglich bauen insgesamt, sondern so viel wie möglich ihre Energie und ihre Fähigkeiten direkt ins Bauen, ins Konzeptionieren hineinstecken können, und dann wird die Qualität einfach besser, da bin ich ziemlich sicher. Ich glaube, ein Teil unseres Qualitätsproblems, und ich sehe ein großes Qualitätsproblem, hängt damit zusammen, dass da einfach viel Müdigkeit herrscht und viel Verschwendung.
Ja, welche Handhabungen haben denn Architektinnen und Architekten? Weil Sie scheinen ja nicht das Problem zu haben, hinten in der Schlange zu stehen und wenn alles schon entschieden ist, was aber viele Architekturbüros, auch größere, beklagen, dass alles schon entschieden ist, was wie es zu sein hat, und dann bleibt am Ende ein Kubus, wo man die Fassade gestalten darf.
Ja, das ist bei uns auch nicht ganz unbekannt. Ne? Also das ist natürlich nicht das, was man will, und das haben wir auch oft nicht gehabt, das muss man zugeben. Ne? Also sagen wir, wenn man sowas sieht wie RWE oder Stuttgart oder Lufthansa, Europäische Investitionsbank, solche Projekte, da würde ich das verneinen. Da würde ich sagen, nein, das hat es so nicht gegeben. Da gab es ein Raumprogramm, da gab es Anforderungen, ganz klar. Aber es war nicht schon alles irgendwie abgekartet. Ne? Aber ich will mal, jetzt spontan fällt mir vor allen Dingen eins aus dem Ausland ein. Denken Sie mal, Toranomon Hills in Tokio. Da ist es so, arbeiten Sie dort mit riesigen japanischen Planungskonglomeraten zusammen, also 5.000 bis 10.000 Leute sind nichts, ne? Und die bieten dem Bauherrn sozusagen Full Service. Jetzt nee, die nehmen uns nicht den Job weg, aber die im Hintergrund ist alles geregelt sozusagen. So jetzt, und vorne findet natürlich etwas statt ohne uns, weit vorweg, wo der Bauherr, die Stadt, irgendwelche Autoritäten, die Nachbarn, die führen Verhandlungen, machen, tun, und am Ende kommt da auch eine Art Bebauungsplan da raus. Nur der Bebauungsplan ist schon sehr spezifisch. Und zum Beispiel bei Toranomon war das so, da kriegen Sie zwei Rechtecke, die stellen Sie dann fest, wenn Sie es nachkalkulieren, sind etwas größer, als wie sie sein müssen. Und dann sehen Sie genau, dass Sie, das ist jetzt gar nicht mal so übertrieben, vielleicht ringsherum 5-6 Meter Bewegungsmöglichkeiten haben. Und dann geht's los. Der Core-Design wird Ihnen vorgegeben. Das heißt, der Kern ist bereits von irgendeinem Spezialisten entwickelt und jetzt bauen sie ja drumherum ein Haus. Und wir haben ja da zum Beispiel tatsächlich dieses Spiel gespielt, dass wir gesagt haben, okay, das ist ein Rechteck mit ein bisschen Spiel, und dieses Spiel nutzen wir jetzt, indem wir das verdrehen und unten rausschwingen lassen und haben ja wild rumgemacht, bis wir das Gefühl hatten, dass das jetzt innerhalb dieser sehr strengen Vorgaben Spaß machen würde, und haben das dann angefangen zu begrünen. Und wenn man da heute ist und das vergleicht man mit den Kisten, die ja sonst rumstehen, und da sind ja auch durchaus ein paar Architekten beteiligt gewesen, da muss man sagen, ja, das ist an der Stelle jetzt das Maximum, was man erreichen konnte, unserer Ansicht nach. Aber wir haben es auch versucht, so geschickt wie möglich zu machen. Ich glaube, wir haben es auch nicht schlecht gemacht. Aber ganz klar, da bist du eher Design-Architekt. Das ist sozusagen das minimale Ende unserer Tätigkeit. Das Maximale ist, Generalplaner mit Leistungsphase 1 bis 9 plus X mit allem drum und dran für irgendein Projekt zu sein. Ja. Stuttgart beispielsweise, ja. Ne, wo wir das ja sind. Bis vor kurzem Bahn, eine technische Frage jetzt, weil wir jetzt die Generalplanung an den Bauherrn zurückgegeben haben, jetzt nachdem die Ausführungsplan fertig ist. Aber rein theoretisch sind wir die letzten 25 Jahre da Generalplaner gewesen, mit 60 Subunternehmerverträgen. Ne? Also das, da bist du ein halbes Rechtsanwaltsbüro. Ne? So, und da, in Japan kommst du, wenn du so willst, legst du dich ins gemachte Nest. Mhm. Aber hast an den dementsprechende Schwierigkeit, deinen Einfluss wirklich geltend zu machen. Ne? Das ist auch eine Persönlichkeitsfrage übrigens. Da muss halt mit den Japanern gut können. Ne?
Nur was Sie für Japan jetzt beschrieben haben, haben auch manche Architekten auch hier. Schon für Deutschland tatsächlich.
Ja, das so werden die hier auch haben. Und auch für uns ist das manchmal so, das ist bei uns an einer Stelle ein bisschen anders. Wenn das ein Wettbewerb ist, der so vorbereitet ist, dann ist es so. Gibt so Klientäusche Frankfurter, ist das oft so. Ne? Denn, wir meinen ja in Frankfurt außer mit der Lufthansa auch nicht erfolgreich. Wir haben in Frankfurt, ich glaube, an einer Straßenkreuzung tatsächlich 4 zweite Preise gemacht. An jeder Ecke zweiten Preis gemacht. Commerzbank, Rhein-Hüb, Deutsche Bank und Metzler. Das schmerzt dann schon mal, ne? Zweite Preise sind ja die blödesten Preise, ne?
Ja, ja.
Vielleicht auch deswegen, weil wir uns jedes Mal zu weit daraus bewegt haben aus diesem Korsett, ne? Das waren wir nicht so gewohnt, diese Korsettigkeit, ne? Aber es gibt ein anderes Phänomen, das geht so, es gibt natürlich, gab vor allen Dingen jetzt die letzten Jahre viele Developer in der Republik, die uns fragen, für sie zu arbeiten und die sich dadurch, natürlich ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, die erhoffen sich dadurch eine andere Ausnutzung, mehr Zustimmung von der Stadt. Das ist ein Geschäft.
Ja, ja, genau.
Will jetzt keine Kollegenstelle betreiben, aber es gibt Kollegen, die gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist. Und je bekannter oder je, wie auch immer, präsentabler der Architekt ist, desto eher wird er dafür, sagen wir mal, eingespannt. Wenn du zu wild bist, finden sie es dann gefährlich. Ne? Es geht um viel Geld, natürlich immer eine Sicherheitsfrage. Aber sie gehen da schon auch ein Stück Risiko mit ein, weil sie sehen, da ist auch ein Effekt.
Ja.
Und das ist ein nicht ganz ungefährliches Spiel, aber es ist ein Spiel, auf das wir uns auch einlassen, immer mal wieder. Und das kommt ein bisschen auf die Qualität der Beteiligten an. Also wenn das auf höherem Niveau stattfindet, ist das ein Spiel, was okay ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass die es übertreiben, dann können wir auch umgekehrt argumentieren und sagen, ihr wisst schon, wenn wir das jetzt für euch durchsetzen sollen, dann möchte ich meine Glaubwürdigkeit hier nicht riskieren. Das muss ich dem jeweiligen Gremium, der Stadtverordnetenversammlung oder dem Dezernenten oder dem Bausenat oder wem auch immer ehrlich präsentieren können und muss davon überzeugt sein, dass es eine tolle Sache ist, sonst machen wir das nicht. Aber natürlich steckt dahinter eine wirtschaftliche, eine ökonomische Überlegung und die führt natürlich dann ist man aber an dem kreativen Prozess der Bedingungsformulierung beteiligt. Da bist du ein bisschen früher dann da dran und gehst dann auch mit durchs Projekt.
Ja.
Wenn das jemand anders neutralisiert und daraus einen Wettbewerb macht, dann bist du jetzt wieder in der Situation, ja, die Sie gerade geschildert haben. Ne? Dann bist du so ein bisschen der Fassadendesigner.
Ja. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass manche da dann auch so irgendwie nicht mehr von wegkommen, wirklich.
Ja, aber auch da, ich will jetzt, das ist immer schwierig, ne? Ich will jetzt nicht kleinreden, was andere Leute da für Herausforderungen haben. Ne? Das kann ich auch manchmal nicht beurteilen. Ich nenne dir mal ein Beispiel aus unserer Praxis der letzten Jahre, wo das für uns eigentlich eine extreme Form angenommen hat und trotzdem, glaube ich, ein super Ergebnis. Und zwar bei der Calver Passage in Stuttgart gab es eine komplette Planung eines Kollegen. Und die wollte der Developer dort, der Ferdinand Pirch, von der Stadt genehmigt haben. Und dann hat die Stadt offensichtlich gesagt, ja, können wir uns grundsätzlich vorstellen, aber mit der Fassade, ich glaube, dann machen wir jetzt mal einen Fassadenwettbewerb. Und dann hat mich der Werner Sobeck angerufen und gesagt, mein Freund Ferdinand Pirch hat mich gefragt, ob ich ihm diesen Wettbewerb organisiere, das mache ich natürlich auch. Und wir laden dich dazu ein, was hältst du davon? Dann habe ich erstmal gesagt, Fassadenwettbewerb, Jungs, echt jetzt, ne? Das ist ja so nicht mein Ding, ne? Und dann hatten sie aber auch ein paar andere nette Leute dabei, der Matthias Sauerbruch und die Luisa Hatten und keine Ahnung. Also wo man gedacht hat, ja gut, also unter diesen Umständen,
kein Gesichtsverlust.
Vielleicht machen wir das, ist jetzt ja. Kein Gesichtsverlust. Ja. So, und wir haben dann ja vorgeschlagen, wir haben das Haus im Prinzip so genommen, wie es war. Kleine Änderung, wir sind später etwas einflussreicher geworden dann, aber nominal waren wir nur für die Fassade zuständig. Und wir haben das Haus ja dann komplett begrünt. Wir haben ja eine phänomenale Menge Grünzeug an dieses Haus sozusagen geklebt und draufgesetzt und haben dann noch dafür gesorgt, dass halt die gesamte Fassade sehr dunkel wurde, schwarz, damit man das Grün besser sieht. Und solche Dinge konnten wir beeinflussen. Ein netter Kollege, der das gemacht hat, und mit dem kamen wir auch gut klar. Und mit dem Bauern kamen wir auch gut klar. Und die Stadt fand es ganz toll und die hat das auch durchgewunken. Und dann kam der große Mieter, Rechtsanwälte in dem Fall, und die CMS, und die haben, da war der Bauherr, glaube ich, nervös, weil die würden die das akzeptieren, und die waren ganz begeistert. Mhm. Und die haben gesagt, ja, super, und die sind ganz stolz, nicht? Die machen heute, sie haben einen Film gemacht darüber, die Rechtsanwälte selber, über das Haus, was sie sozusagen als Mieter haben, haben ein Buch darüber gemacht, machen tolle Führungen dadurch und sind ganz stolz darauf. Und auch da, das ist ein bisschen wie bei Toranomon. Wir haben halt die Freiheiten, die wir hatten, versucht wirklich klug zu nutzen. Manchmal muss man das auch so tun.
Ja. Also man kann festhalten, Fassadenwettbewerb ist nicht immer schlecht. Es gibt durchaus Rahmenbedingungen, die das okay machen. Wenn man jetzt die ganzen großen Projekte betrachtet, die Sie machen, seit wann sind Sie an Nachhaltigkeit in der Architektur interessiert? Hat das schon im Studium angefangen oder später in Ihrem beruflichen Dasein?
Nee, das hat im Studium ein ganz klein bisschen angefangen. Es gab in Aachen, ich habe ja eben erzählt, Aachen war nicht so technisch bestimmt, die Architekturfakultät, wie man das vielleicht glauben könnte. Wir hatten noch eine Menge Freiheiten. Beispielsweise Fritz Eller war einfach ein super Professor, vielleicht noch ein besserer Professor als ein Architekt, also so ein bisschen. Es gibt ja Leute, die einfach eine Begabung haben, Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln und sie zu motivieren und so weiter. Und das war er ganz bestimmt. Andere haben da mehr so eine Art Ego-Trip gemacht, ne? So, ich bin der tolle Architekt und ihr seid alle kleine Fliegen hier und ihr müsst das machen, was ich will. Ne? Ja. Mit denen habe ich mich dann versucht, ein bisschen zu duellieren. Das ist ja nicht immer gut ausgegangen. Aber man hatte ein Stück Freiheit, und diese Freiheit konnte man natürlich nutzen, indem man jetzt einmal Traumvilla am Traumstand schreibt. Ja, das machst du dann mal einmal, dann hast du verstanden, dass das jetzt nicht das Wahre ist, weil diese Art von Freiheit ist eigentlich eine Scheinfreiheit. Das ist so wie du kannst machen, was du willst, aber das ist ja keine Herausforderung. Ja?
Wobei wir jetzt zeitlich sind wir wieder in den 80er Jahren jetzt gerade, und Anfang der 80er. Und wie war das Selbstverständnis dann für die Nachhaltigkeit, wenn Sie jetzt sagen...
Ja, ich bin unterwegs dahin. Das Thema ist, diese Erkenntnis, das jetzt einfach nur so ein bisschen rumentwerfen, das ist ein bisschen schwierig, hat einen natürlich neugierig gemacht. Und dann habe ich parallel die ersten 2 Jahre des Studiums, habe ich bis zum Vordiplom Kunstgeschichte studiert, parallel, bei Holländer und Manfred Speidel. Und Holländer war jetzt eine andere Geschichte, das war dann eher Malerei und das Fantastische in der Kunst und so weiter. Und der Manfred Speidel war auch damals jemand, der sich sehr interessierte für außergewöhnliche Architektur, Techniken, sonst was. Und unter anderem wurde eben ein Lehmbauseminar gemacht. Und auf dem Parkplatz des Reifmuseums, also des der Architekturfakultät in Aachen, wurde ein Lehmbau gebaut mit den Studenten. Und da hat man, so wie Frei Otto, sag mal, mit den Studenten Zelte gebaut hat in Stuttgart, so hat man da einen Lehmbau gebaut. Und wurde, ich nenne das jetzt mal so, in die etwas privat müslihafte grüne Architektur so eingeführt. Das war dann aber noch sehr, sehr matschig, auf Deutsch gesagt. Ja. So, das fand ich interessant und toll, keine Frage. Aber es war dann auch nicht so mein Weg. Ja. Aber man muss wissen, 81, ich glaube, 80 die Grüne Partei gegründet worden, meine ich, müsste man nochmal nachgucken. Ich meine, 81 gab es den ersten Landtagsabgeordneten sozusagen der Grünen Partei. Also die Leute wurden sozusagen Teil des politischen Establishments.
Ich habe direkt die Wollpullis vor Augen.
Ja, klar, man hat dann die üblichen lila Latzhosen und große Birkenstock-Sandalen und so weiter vor Augen. Aber es war ja mit viel Herzblut, wurde praktisch alles in Frage gestellt. Man denkt ja heute, es wäre alles erst seit gestern so. Das stimmt ja nicht. Nee, das ist ja direkt, im Prinzip müssen wir sagen, noch in den 50er Jahren oder ganz am Anfang der 60er Jahre, Kalifornien, makrobiotische Ernährung, Hippie-Bewegung, keine Ahnung, da kommt dann alles her. Ne? Als wir für Google gearbeitet haben, viele, viele Jahre später, Berkeley ist vielleicht in gewisser Weise der Ursprung von dem allen. Weil da war eine relativ linke, libertinäre Fraktion, Herbert Marcuse, solche Leute lehrten da. Und man hat dann über Musik, über Drogen, über andere Ernährungsformen, andere soziale Formen und so weiter experimentiert. Und daher kommt der ganze Kram, ja. Dann sind wir 83, wurde das ja Teil einer politischen Kultur in der Bundesrepublik. Und für uns war da völlig, also was haben wir denn gewählt? Wir haben Grün gewählt, ja logisch, ne? Also war einfach naheliegend und hat man sich dafür interessiert. Man war gegen Nachrüstung, ist dann noch Bonn auf die Universitätswiese gepilgert und hat dann seine politische Meinung irgendwie kundgetan. Als ich dann angefangen habe, Architektur zu machen, tatsächlich 1984, 85, ich weiß genau, dass ich in Diskussionen mit anderen immer gesagt habe, diese Postmoderne war jetzt mal ganz cool, aber das ist jetzt echt nicht die Zukunft, Freunde. Ne? Und da waren ja noch voll dabei. Ja? Robert Stern und Tiger Man und Holland. Ich habe ja auch nicht studiert. Also ich wusste ja ungefähr, wo der alles herkommt und wie das dann alles aussieht. Ne? Und das fand ich auch toll. Das war ja auch spaßig. Da konntest du tolle Zeichnungen machen. Und ich habe ja gerne gezeichnet. Und dann war es dann auch relativ erfolgreich, weil so tolle Zeichnungen sind natürlich dann auch ein Mittel, erfolgreich zu sein. Aber ich hatte das Gefühl, Jungs, das ist eine echte Sackgasse. Ne? Also hier geht es nicht weiter. Ne?
Und warum?
Also, naja, weil es ja parallel dazu, denkt man mal, also Leute wie Günter Behnisch oder auch wie Norman Foster oder Renzo Piano gab, die sich von dem her haben relativ wenig beeindrucken lassen und einfach weiter, was sie halt machten, gemacht. Sehr unterschiedlich, aber definitiv nicht postmodern. Ne? Mhm. Und man hat das ja gekannt, man hat so also eine Überdosis Postmodernismus abgekriegt. Ja? James Stirling und Hans Holland als Professor an der Kunstakademie, das war eine Überdosis. Ja? Mhm. Eine coole, aber irgendwann auch eine Überdosis. Ja. Und nein, mir war nicht klar, wo es lang geht, mir war nur klar, da geht es nicht lang. Und wenn es was Neues gibt, ich glaube, dann bin ich dabei. Also wir sind genau an der Kante, wo sich jetzt dieses Neue tut. Und wir haben dann relativ schnell, wenn man jetzt springt von 85 nach 91, wir haben ja in 91 bereits bei der Commerzbank in einer der Wettbewerbsausschreibung stand ein Satz drin, der lautete: Wir suchen ein ökologisch orientiertes Projekt für dieses Hochhaus. Da stand da drin. Viel mehr stand da nicht. Da stand jetzt nicht irgendwie im Detail, wie das so geht. Und ich habe ja dann Frei Otto angerufen, den ich ja nicht kannte, und habe mich vorgestellt und gesagt, ja, ich bin der, und dann habe ich da so einen Auftrag oder so eine Einladung zum Wettbewerb. Und hätten Sie denn Lust, dass wir vielleicht uns mal drüber unterhalten? Und der alte Mann war sehr hilfreich einfach. Und dann bin ich da hingefahren und im Prinzip habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß aber, was ich will. Ich möchte daran mitwirken. Ich möchte jetzt was tun, was dieser Verantwortung tatsächlich total gerecht wird. Nur damit man es weiß, 1985, der erste Entwurf für die Oberpostdirektion war bereits ein Entwurf mit öffentlichen Fenstern, mit einer doppelten Fassade, mit Atrien, Innenbegrünung. Also da war, wenn man das heute anguckt, war ganz, ganz viel schon dabei. Das war ein Jahr nach meinem Studium. Ja. Ne? Und wenn Sie mal eine Diplomarbeit sehen würden, würden Sie sagen, da laufen Sie schreiend aus dem Raum. Weil das war dann eine super bunte Kiste. So ein richtiger Holland, ja. Also dazwischen war dann bei mir der Überdruss da, ne. So, das war, so ist es gekommen. Und diese Auseinandersetzung mit diesen Sachen hat uns ja natürlich dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, das geht in der letzten Endes alles nur, indem du dich für die Technik dahinter, für die Konstruktion, für die Struktur interessierst. Also haben wir angefangen, Leute anzurufen. Ich habe mich mit Ted Heppold verabredet, mit Michael Dixon, mit Frei Otto, mit Klaus Daniels, mit allen Leuten, die heute, das ist so die Crème de la Crème der damaligen, beginnenden, neuen, technologischen, grünen, ökologisch bewussten, ja. Architektur. Ne? Und das gibt, da gibt's ja dann, die fordern was, ich will was, ich fordere was, die tun was und so ging das dann los.
Ihr Haus war ja das erste mit so einer Doppelfassade.
Die RWE, ja. Ja. Mhm. Ja, man hätte jetzt auch sagen können, der Entwurf für die Oberpostdirektion in Köln war eigentlich das erste. Aber das ist noch 5 Jahre davor. Ne?
Ja.
Mhm.
Naja, von daher werden Sie ja wirklich auch als Pionier bezeichnet und auch als solcher ausgezeichnet. Heutzutage ist ja diese Debatte Neubau, Umbau, Bauen im Bestand. Es gibt Bücher oder das Buch mit dem Titel Verbietet das Bauen und so weiter und so fort. Da ist halt eine ganz aufgeregte Debatte. Dadurch, dass Sie jetzt viele Hochhäuser auch bauen, die ja eigentlich nicht ökologisch sind, wenn man sich jetzt Ressourcenverbrauch, Energieaufwand, um sie zu erstellen, anschaut. Wie geht das zusammen? Geht es sozusagen darum, man braucht jetzt unbedingt dieses Hochhaus und Sie machen das so ökologisch, wie es nur irgend geht?
Also vielleicht muss man auch erstmal sagen, wer heute behauptet, er könnte tatsächlich zwischen den avanciertesten Projekten des Green Buildings entscheiden, welches langfristig, dauerhaft das Richtige, das Falsche, das noch Bessere ist, das Hochstapelei. Ne? Man muss es ernsthaft machen, man muss es auch ernsthaft monitoren, muss sich auch selbst in Frage stellen. Aber ich finde es schon legitim zu sagen, man macht das Beste, was man kann, das Allerbeste, was man kann. Und da muss man hoffen, dass es dann auch gut ist, ne? Und reicht. Beim Hochhaus ist es so, da ist die Gesamtbilanz noch nicht geschrieben. Das kann man festmachen an der Diskussion, verbietet das Bauen. Ne? Mhm. Es gibt sicherlich Städte, Regionen, in denen es sehr sinnvoll wäre, das Bauen zu verbieten. Ob das die ganze Bundesrepublik ist, weiß ich nicht. Aber Teile der Bundesrepublik kämen dafür in Frage, denke ich mal. Vielleicht auch Teile von Manhattan oder Teile von whatever. Aber es gibt definitiv ganz viele Gegenden auf der Welt, in denen das gar nicht geht. Also das wäre eine extreme Unmenschlichkeit. Wir können ja schlechterdings den afrikanischen Staaten oder vielen asiatischen Staaten, den südamerikanischen Staaten und so weiter nicht verbieten, für ihre Bevölkerung noch zu bauen.
Nee, logisch.
Das geht ja nicht. Nee. Die Weltbevölkerung wächst enorm. Nee. So, jetzt bauen wir ja nicht in Düsseldorf Mega-Hochhäuser, ne? Sondern wenn, dann bauen wir das ja in Singapur oder in Tokio oder von mir aus auch in Sydney. Insofern würde ich sagen, es kommt immer darauf an, wo. Und wenn es an der richtigen Stelle ist, dann ist es natürlich ein Beitrag zur ökologischen Gesamtbilanz, weil es ja natürlich eine extreme Verdichtungsform ist. Also und das ist eben die Frage, was betrachtet man? Wenn man den Quadratmeter Fläche betrachtet und wie aufwendig es ist, den zu bauen und zu betreiben, dann wird ein Hochhaus tendenziell aufwendiger sein als ein flacheres Gebäude. Völlig klar, kann ich auch nicht verändern. Ich kann dagegen ankämpfen, aber ich werde es nicht vollständig nivellieren können. Aber wenn ich da hinein den Flächenverbrauch, die Dichte, die Nutzung von Infrastruktur hineinrechne, könnte schon anders aussehen. Mhm. Und das ist ja sowieso ein Manko dieser Art von Debatte. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ja, wir haben zu viel Verkehr und so weiter. Ja, ja, klar, wir haben zu viel Verkehr. Man kann ihn abschaffen, indem man sagt, ich verbiete den Verkehr. Man kann ihn auch abschaffen, indem man sozusagen die volkswirtschaftlichen Schäden oder Kosten, die dieser Verkehr tatsächlich hat, auf den Verkehr tatsächlich umlegt und damit dafür sorgt, dass die Leute es sein lassen. Und das ist vielleicht bei den Hochhäusern und bei den Städten genauso. Wenn die Dichte einer Stadt und die Ausnutzung bestehender Infrastruktur ein Kriterium wäre, beispielsweise bei der Preisfindung oder bei der Vergabe von Grundstücken, dann würde sich das auch regulieren. Ja. Dann würde es nicht nur so eine einseitige Debatte darüber geben, nicht mehr bauen oder viel bauen oder nur noch so bauen oder nur noch, wie war das jetzt, irgendwie nur noch Werbepumpen bauen oder so. Ne?
Ja, genau.
Ich würde bevorzugen, dass jemand ein Ziel hat und das Ziel ist nicht die Wahl des Mittels, sondern das Ziel.
Ja. Ja,
und die Wahl des Mittels soll er dann ganz vielen überlassen, weil wir brauchen diese Konkurrenz. Also wir brauchen eigentlich, das ist ein ganz großes Thema, das, was wir heute haben, ist eine Situation, die wir nicht beherrschen. Punkt. Mhm. Und jede Illusion, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Woher wissen die das? Das wissen die gar nicht. Wir haben jetzt eine Erwärmung sozusagen der Ozeanoberflächen weltweit in einem Ausmaß, wie es das noch nie gegeben hat. Da treffen jetzt sozusagen allgemeine Tendenzen mit speziellen El Niño und so weiter zusammen. Jetzt sagt jeder, kann ich mir nicht erklären. Gar kein Vorwurf. Aber dann sage ich, da Dann tut aber nicht so, als ob ihr alles andere erklären könntet. Es ist wahrscheinlich so, dass das ein Phänomen ist, das nicht vollständig von uns beherrscht und dirigiert wird, selbst wenn wir es noch so gut wollen. Und wenn man ein solches Problem hat, das kennt man von seinem eigenen Leben auch, dann hilft ja nicht zu sagen, ich tue jetzt mal so, als ob ich eine Lösung hätte und da rennen jetzt alle dieser Lösung hinterher, sondern hilft eigentlich am ehesten, dass man alle einlädt und ermutigt, experimentell zu sein, kreativ zu sein, innovativ zu sein, erfinderisch zu sein.
Ja, und natürlich schädliches Verhalten sein lassen, wenn man jetzt gerade bei zum Beispiel...
Das Problem erstmal vermeiden und reduzieren, ist schon klar, aber auch, ich sage jetzt nicht wild experimentieren, darum geht es mir nicht, aber es muss...
Das wäre total schön, wenn es ginge.
Aber. Es muss zu einem gewissen Grad einfach eine Konkurrenz verschiedener Lösungsmöglichkeiten geben. Ja. Und da kann ich nur sagen, da wird es am Ende Millionen von geben müssen, damit wir aus dieser Erfahrung heraus den richtigen Weg finden.
Ja. Ja? Okay, wenn wir jetzt sagen, Ressourcen sind begrenzt, das ist ja sozusagen relativ leicht nachweisbar, dann kommt man sozusagen ja auch dahin, was jetzt ja viel propagiert wird, dass man eben auch die Dinge abbaubar macht. Funktioniert das auch bei einem Hochhaus? Haben Sie da auch schon so ein digitales Verzeichnis, welche Materialien da drin sind und können die wiederverwendet werden?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es gibt ja schon Länder wie Singapur und auch Japan, in denen man auch auf dieser gleichen Höhe diskutiert und in dem man anfängt, das zu tun. Aber ich würde mal sagen, dass die ersten Projekte, die wir selber machen, bei denen das tatsächlich in ernsthafter Form passiert, die sind gerade sozusagen in der Entstehung. Wir machen ein Projekt in der Hafen City in Hamburg, ein großes Projekt, bei dem wir das tun, mit dem Werner Sobeck zusammen und natürlich auch unter sozusagen strenger Aufsicht der Hafen City. Mhm. Und wir machen das bei einem Projekt in Freiburg für die weiteren Bauabschnitte des Rathauses dort, wo wir also über das Thema verbrauche bitte viel weniger Energie bis zu einem Extrem. Okay, ja, da glaube ich, sind wir ganz gut jetzt so unterwegs. Kann man immer noch besser werden, aber da ist viel getan. Produziere deine Energie möglichst selbst oder stell sicher, dass sie so produziert wird, dass dabei nichts verbrannt wird und kein CO2 entsteht. Da sind wir, glaube ich, auch ganz gut. Dann war der dritte Schritt, war der, tu das bitte nicht nur für das Haus selber, sondern auch für die Nutzer in dem Haus. Okay, da kriegen wir mittlerweile auch hin, ist jetzt echt nicht leicht. Und jetzt kommt aber natürlich der nächste Schritt, ja, kennen wir alle, graue Energie und so weiter. Jetzt sorgt bitte auch noch dafür, dass das Bauen dieses Hauses eben auch noch in verantwortlicher Form passiert. Und ich glaube, man kann das zu Recht heute sagen, es gelingt uns heute in diesen 2-3 Projekten, die wir so machen, ungefähr bis zu 40% des CO2, wie es normal wäre, aber sagen wir, wie es State of the Art wäre, zu vermeiden. Warum gelingt uns nicht mehr? Wir wollen ja mal 100% haben. Ne? Es gelingt uns nicht mehr, weil platt gesagt die Taxifahrt des Bauleiters zur Baustelle eben nicht klimaneutral ist. Ja? Und auch nicht die morgendliche Fahrt zum Büro des Herstellers der Fassade. Also das Allumfassende werden wir erst dann hinbekommen, wenn es tatsächlich auch die Gesamtwirtschaft sich klimaneutralisiert hat. Oder CO2 befreit hat. Das wird uns, denke ich, schon gelingen mit einem enormen Aufwand und Energie, also an Motivation und Kraft. Ja. Aber da sind wir auf andere angewiesen. Das kannst du nicht im Projekt selber alleine tun. Ne? Aber so weit gehen wir schon. Und wenn ich ein bisschen frech sein darf, würde ich sagen, bei vielen wären wir heute froh, wenn sie den ersten Schritt schon mal gegangen wären. Nämlich wirklich so wenig Energie verbrauchen in den Dingen, wie es so gerade geht. Den zweiten Schritt dann, die auch noch verantwortlich zu produzieren, die gehen die meisten schon nicht mehr. Den dritten Schritt dann noch für die Nutzer zu machen, da haben die noch gar keine Ahnung von. Und von Cradle to Cradle und von grauer Energie, da reden die dann zwar, aber ich würde mal sagen, das ist die hohe Kunst, die man da betreibt. Das ist aufwendig, schwierig, in der Abstimmung auch mit allen anderen Planungsbeteiligten. Der Bauherr muss überzeugt werden. Die Behörde muss überzeugt werden.
Das ist jetzt Stand der Dinge auf jeden Fall. Das soll ja,
also da ist anstrengend. Ja. Und ich finde das ja toll. Ist auch alles, ist auch kein Beschwerden in dem Sinne. Aber man soll es nicht unterschätzen.
Ja, noch. Also vielleicht wird es ja einfacher.
Ja, klar, wird es einfacher, wenn mehr mitmachen. Ist gar keine Frage. Ne? Und wenn es breiter wird. Aber es gibt zum Beispiel die schöne Diskussion, ist es denn wirklich sinnvoller mit Holz zu bauen als mit Beton zum Beispiel. Ja. Da können wir uns jetzt nächtelang drüber streiten. Also da wirst du Leute finden, die sagen, nur noch Holz, und da wird es andere Leute geben, bist du völlig wahnsinnig, damit kann man nicht mal 10% der Weltbevölkerung beglücken, ja. Wir müssen nach wie vor mit Beton bauen und. Ja. Dann gibt es dann Leute, die sagen, lass uns das doch entscheiden, gib mir doch eine Vorgabe für das Thema CO2, reduzieren wir doch mal erstmal die CO2 im Beton, gibt es auch Leute, die heute sagen, geht vielleicht demnächst auch mit null sogar. Man sieht, wenn da eine Diskussion aufkommt und harte Vorgaben gemacht werden, bewegt sich doch eine Menge. Ne? Eine Menge. Ich sehe es aber beim Dieselskandal. Dieselskandal, Riesensauerei, war für uns ganz schlimm. Im Ausland ganz schlimm. Ja? Die Deutschen, Betrüger, das hätten wir euch echt nicht zugetraut. Ne? Ja? Haben wir überall gehört. Es gibt keine Sitzung irgendwo in Singapur, Tokio, wo das ist immer bis heute noch immer ein Thema. Immer. Das ist eine fundamentale Beschädigung des deutschen Markenkerns gewesen. Mhm. Und das geht gar nicht.
Und ne? Das haben Sie in der Architektur sogar zu spüren bekommen.
Ja, das erzählen die uns. Ja. Das erzählen die uns. Die sagen, wie konnte der das denn machen? Das ist ja ganz schlimm. Das müsst ihr sein lassen. Ihr seid doch ganz toll. Was macht ihr hier eigentlich? Das ist ein echter Vertrauensverlust. Mhm. Und ich würde sagen, gefühlt unmittelbar nachdem der Skandal ruchbar wurde, gab es dann plötzlich Leute, die gesagt haben, ja, aber wir können doch easy dafür sorgen, dass hinten gar nichts mehr rauskommt. Oder gedacht hast, warum hast du das denn nicht gemacht? Der Druck unter diesen Ereignissen hat ja da eine enorme Innovation sozusagen losgetreten. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was man muss. Man muss den Leuten nicht vorgeben, wie es geht. Man muss den Leuten eine harte Vorgabe machen, was es verbrauchen darf oder was es emittieren darf oder eben nicht.
So, ne? Konkret CO2-Bepreisung zum Beispiel. Ja. Und das müssen dann eben alle tragen.
Ja, klar, und da muss man halt auch alles ausdehnen. Ich meine, da gibt es ja Diskussionen über Privatflieger, wo ich dann immer sage, lass mal die Privatflieger in Ruhe, beteilige dich einfach mal am CO2-Handel und gib denen doch mal der Lufthansa und auch diesen Privatleuten mal die Vorgabe, dass sie in 3 Jahren mit klimaneutralen Treibstoffen fliegen. Mhm. Und dann geht das Wettrennen los.
Ja, genau.
Ja? Also, ich glaube, man unterschätzt einfach auch die Innovationskraft, die da losgetreten wird.
Wenn wir das jetzt mal auf Architektur zurückbringen, welche Forderungen werden denn da konkret? Also ich denke jetzt gerade an den Deutschen ArchitektInnen-Tag, da sind auch Politiker und Politikerinnen. Robert Habeck kommt ja sogar.
Ja, dem lieben Robert Habeck würde ich empfehlen, ich würde ein Gesetz erlassen, meine ich wirklich ernst, dass kein Quadratmeter unbebaute Fläche in dieser Republik noch bebaut wird. Punkt. Es kann nicht sein, dass wir mit den Ansprüchen, die wir haben an uns oder an das, was wir verbrauchen oder für uns in Anspruch nehmen, letzten Endes dem Rest der Welt die Biokapazität wegnehmen. Das kann nicht die Zukunft sein. Und wir sind reich genug und es geht den Leuten gut genug, da muss man von mir aus darüber nachdenken, wie man das in Zukunft tut. Aber es kann ja nicht daran liegen, dass wir bei 84 Millionen Menschen 1 Million mehr hier haben. Das ist 2%. Ja, da muss halt jeder auf 1,2% seiner Fläche verzichten. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir jetzt demnächst 8-spurige Autobahnen bauen und das kann nicht sein. Es gibt sicher Ausnahmen. Die Bundesbahn würde ich da ausnehmen, die darf noch ein bisschen was bauen, ja, die soll sogar bauen. Aber es muss ganz klar der Neuverbrauch von Fläche, der muss runter und es muss dann irgendwann auch die Kurve gefunden werden, wo dann Flächen, die bis jetzt benutzt sind, wieder entwidmet werden. Das wäre eine Vorgabe. Ich würde auch ganz klar vorgeben, dass in einem sehr kurzen Zeitabschnitt keine emittierenden Materialien, keine emittierenden Energieproduktionen mehr erlaubt sind. Wir werden das gar nicht anders tun können. Ne? Wollen wir so weitermachen? Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen, weil ich glaube, man unterschätzt auch die Bevölkerung.
Ja.
Ich glaube, das ist gar nicht deren Problem. Ich glaube, deren Problem ist die Bevormundung. Ja, dieses, du musst bis nächste Woche deine Heizung abschalten. Ja, gut, Jungs, lass mich doch mal in Ruhe. Gib mir doch eine Vorgabe, muss ich überlegen, wie ich die einhalte. Dann werden die schon kreativ werden, die Typen. Ja. Ne?
Okay, also da ist eher so ans Portemonnaie gehen. Und dann kann jeder selber entscheiden, wie viel er ausgeben.
Ja, die Konkretheit. Ne? Ja. Sie kennen den Veggie Day, ne?
Ja.
Die Diskussion. Ein Veggie Day ist doch total sinnvoll eigentlich. Aber so wie der formuliert wurde, war das für die Jungs unvorstellbar, ne?
Ja.
Aber das muss man halt besser machen.
Das ist
machen.
Halt, ja gut, das ist ein Kommunikationsdesaster.
Da macht doch auch jeder mit, wenn du den ordentlich motivierst. Aber wenn das rüberkommt wie du böser Fleischesser, na, gut, dann ist natürlich schnell
aber so feiern, drehen das ne? ja immer die Populisten, die dann von rechts kommen.
Da provoziert man damit aber auch.
Ja,
ne?
ja, das stimmt.
Und wir Architekten können uns dieser Diskussion nicht entziehen. Also wir können uns nicht zurückziehen und sagen, jetzt geht es um Ästhetik und hier geht es um steinernes Bauen oder gläsernes Bauen, die ganze Scheindiskussion, die wir geführt haben. Ja. Ne? Furchtbar.
Ja, aber jetzt haben Sie gesagt, man soll nicht mehr emittieren, dann könnte man ja gar nicht mehr bauen. muss ja nochmal nachhaken, Sie bauen ja viel.
Naja, also man kann schon Neubauten bauen, bei denen die Produktion von Energie nicht emittierend ist. Das kann man, ja, natürlich kann man das.
Wie geht das?
Das machen wir ja. Wir haben ja bei Freiburg, ist es ja so, dass über Geothermie und über Photovoltaik auf dem Dach und auf der Fassade tatsächlich sogar etwas mehr als die Energie, die wir insgesamt verbrauchen, produzieren. Und bei dem zweiten Baustelle jetzt wird es so sein, dass wir zusätzlich auch noch die Nutzenergie produzieren. Und ja, beim dritten Baustelle wird es so sein, dass wir die graue Energie jetzt auch noch irgendwie in den Griff kriegen.
Das heißt, nach einigen Jahren des Betriebes wird die graue Energie dann sozusagen, das amortisiert sich dann.
Nein, die graue Energie, Vorsicht, mit der grauen Energie müssen wir vorsichtig sein. Die graue Energie, die im Bauen drin steckt, kann man nicht amortisieren durch eine verantwortliche Energieproduktion zum Betrieb des Gebäudes. Da ist man ja froh, wenn man da neutral ist. Also wenn es mir gelingt, Kälte, Wärme, Strom, also diese Dinge alle, so zu produzieren, mit Strom letzten Endes, ja, zu produzieren. Und das selber zu tun, ich vergesse mal jetzt Spezialgeschichten wie Fernwärme und so, sondern wir bleiben erstmal bei dem Haus sozusagen, das sich selber versorgt. Ja. Und das tue ich mit Photovoltaik und mit Geothermie, dann bin ich da erstmal raus, weil ich kann den Stromanteil der Geothermie, also die Wärmepumpe, mit Photovoltaik erzeugen, ich kann den Strom mit, also den ich brauche für Beleuchtung und so weiter, damit erzeugen. Das ist auch interessant, weil wenn man das will, das ist ja die Kapazität des Hauses ist ja begrenzt, was diese Dinge anbelangt, dann bist du schon von daher gezwungen, den Energieverbrauch runterzuprügeln, ne? Weit runter zu prügeln, regelrecht, damit du mit dem, was du produzieren kannst, dazu einigermaßen in den Griff bekommst, ne? Die Frage der grauen Energie ist viel komplizierter. Das habe ich ja eben versucht zu erklären. Da ist der erste Schritt schon die 30-40%. Und dann müssen die anderen mitmachen. Dann werden wir dann besser. Ja. Kannst im Projekt selber, kannst du praktisch nicht mehr besser werden dann. Ja. Ne?
Nee, okay, aber das ist generell ja die Debatte, die wir ja aktuell führen. Und deswegen kommen wir
das soll man erstmal jeder tun, ne? Ja, bei 140 oder 150.000 deutschen Architekten würde ich gerne mal 150.000 dabei sehen, das zu tun. Liebe Kollegen.
Und Kolleginnen.
Und Kollegen, Entschuldigung.
Ja, ich meine, Sie kommen ja auch aus einer Zeit, Sie hatten wahrscheinlich noch nicht mal weibliche Mitstudentinnen damals, oder?
Die Frage habe ich gelesen, die ist lustig, das stimmt nicht, das waren damals schon 50%.
Ja, wirklich?
Es ist tatsächlich immer schon sehr, ja. Das Architektur ist so, ne? Ja. Wie heute auch Medizin und so. Es gibt ja Berufe, in denen das schon vom Studium sehr ist. Die Frage ist beim Architekturthema ja immer nur eher die gewesen, wo landen die eigentlich?
Ja, ja.
Also sind die heute in diesem Büro, haben wir da einen 50%igen Frauenanteil, haben wir nicht. Wir haben vielleicht 30% den Frauenanteil. Mhm. Und in Führungspositionen wird das dann immer weniger.
Es ist ein strukturelles Problem. Wir kommen ja schon aus so einer Zeit, als ich Architektur studiert habe. Es gab nur männliche Vorbilder. Was musste ich mir für Sprüche anhören die ganze Zeit?
Das hab ich auch noch erlebt, wo ich ganz klar sagen muss, ich meine, das war natürlich Arschlöcher auf Deutsch gesagt, ne? Diese Sprüche, die es hat wirklich gegeben, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber in der Vertiefungsprüfung, was wollen Sie denn hier, ne? Ja, wie, ich mache die Prüfung. Ja, ziehen Sie mal Schürzchen an und servieren mal den Kaffee, ne? Da bist du daneben gestanden, hast gesagt, sag mal, hast du eine halbe Tasse im Schrank? Aber das ist ja noch bis in die 80er Jahre hinein offensichtlich möglich gewesen, so einen Spruch abzulassen. Mhm. Und natürlich war das für die Betroffenen schon, also das war jetzt kein Witz. Mhm. Das wurde auch nicht als Witz verstanden. Ja. Ja? Wer darüber gelacht hat, der hatte schon noch damals schlechten Geschmack, ne? Aber natürlich, klar, das gab's. Und das hat natürlich auch seine Wirkung gehabt, das ist auch keine Frage. Und dann kommt dazu, dass diese Art der Arbeit mit ihren Überstunden und Wochenenden und kein Urlaub und was auch immer, ja klar, ist halt natürlich vernichtend, ne? Familienlebensvernichtend, ja, das ist so. Ne?
Verhandelt wird ja immer noch, wie ist diese Aufteilung und so weiter, auch in jungen Familien. Ne?
Klar, ich kenne das, ich habe ja viele Kinder, die sind davon betroffen, ne? Und die geben sich echt Mühe, ne? Das muss man sagen, also die geben sich auch in dieser Verhandlung echt Mühe miteinander.
Sind die auch alle Architekten und
Architekten? Nee, keiner. Ich muss ja was falsch gemacht haben. Nein, die sind alle was anderes geworden. Die sind einige, also die drei Jungs sind tatsächlich alle auf verschiedene Art und Weisen noch in der Nähe von Real Estate, also Immobilien, Wirtschaft und Hotel und solchen Dingen gelandet. Und die Mädels sind ganz was anderes geworden. Eine ist Hebamme und eine ist Modedesignerin. Aber ich kriege da halt mit, wie die Jungs mit ihren Mädels und die Mädels mit ihren Jungs da verhandeln und tun und machen. Und der Kampf, also ist ja kein böser Kampf jetzt, aber sagen wir mal, das ist schon eine Art freundliche Auseinandersetzung, die ist schon da.
Ja, ja, ja.
Und die wird jetzt nicht irgendwie einseitig betrieben, sie ist einfach objektiv nicht einfach lösbar. Ja, dann bleibst du doch zu Hause, dann mach doch mal 2 Jahre Pause, dann teilen wir uns das halbe. Ja, das versuchen sie dann auch. Und es ist aber in der Praxis, es bleibt ein Konflikt.
Weil die Arbeitsstrukturen vielleicht oder ne, unsere gesellschaftlichen Strukturen sich ja viel langsamer auch verändern. Das sind ja nur wirklich auch Vorreiterfamilien.
Böse gesagt, waren meine erfolgreichen Architektinnen immer entweder geschieden oder in jedem Fall kinderlos und meistens auch noch geschieden. Das ist ja auch keine Lösung, eigentlich, ehrlich gesagt, ja.
Nee,
also. Aber es ist dann tatsächlich oft so.
Ich muss mal auf Barbara Vogt hinweisen, die war jetzt 2 Episoden vor Ihnen hier im Podcast. Mhm. Und die ist direkt nach dem Diplom nach Schweden, hat bei White Architect da nicht direkt angefangen, aber arbeitet da in einer Führungsposition. Und ich habe mit ihr über Gleichstellung gesprochen und sie hat auch gesagt, so, ja, ehrlich gesagt, wir reden da gar nicht drüber, weil wir arbeiten gleichgestellt. Mhm. Das ist einfach wirklich gleichgestellt. Also es gibt die Debatte nicht, und die ist in Deutschland. Jetzt haben sie in Deutschland hier ein Büro aufgemacht und sie sagte, was für eine hitzige Debatte. Mhm. Sagt, wie viel Energie geht dafür drauf? Klar. So, warum nicht einfach machen und die Energie in die Probleme stecken, die wirklich dringend sind?
Ja, ja, klar.
Kriegen wir aber irgendwie nicht so richtig hin in Deutschland, warum auch immer. Es wird viel debattiert hier über alles Mögliche, sei es dann Beton oder Holz. Und dann wird da sich behackt. Also keine Ahnung.
Mal probieren, mal machen, mal so gut wie möglich machen und dann weitermachen. So, ja klar.
Darf ich Sie mal fragen, das finde ich nämlich auch ganz interessant, dieses Phänomen, dass sich Architekten selbstständig machen, ich sage jetzt bewusst Architekten, also die weiblichen sind einfach sehr wenige und dann gibt es eben Männer, die benennen sich nach sich selber sozusagen oder ihr Büro nach sich selber. Das ist ja bei Architekten auch so üblich, dann gibt es mehrere Namen oder eben einzelne Namen, wie bei Ihnen, Sie sind halt oder Ingenhofen.
Künstliche Namen.
Ja, oder künstliche gibt es auch, genau. Wie ist das denn, wenn Sie das Büro irgendwann weitergeben? Ingenhofen ist ja dann wahrscheinlich eine Marke und wird dann wahrscheinlich weiter betrieben werden, ne? So.
Ja, erstmal haben wir ja dafür gesorgt, ist auch bewusst passiert. Hätte ich mir auch anders vorstellen können, aber wir haben dafür gesorgt, dass das ja nicht Christoph Ingenhofen heißt, sondern Ingenhofen. Mhm. Und haben auch vor vielen Jahren, sicher 15 Jahre her, diesen Schriftzug sozusagen so entwickelt, dass er dann irgendwann mal auch neutralisiert ist, hoffentlich. Ne?
Was heißt neutralisiert?
Ja, nicht unbedingt nur ausschließlich mit mir als Person mit Vor- und Nachname sozusagen identifiziert wird, sondern dass das für etwas steht, ja. Aber da muss man sich keine Illusionen machen, das ist schwierig. Und ich sehe das ja jetzt, ich habe ja die Anteile am Büro verkauft und bin heute nicht mehr Besitzer dieses Büros. Mhm. Ne? Besitzer ist die BKW und die BKW ist das sozusagen in Form einer sogenannten BKW Engineering, also einer Tochtergesellschaft der BKW, die verschiedene, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, sagen wir mal zwischen 40 und 50 Ingenieur- und Architekturbüros gekauft hat. Und die so ganz langsam auch aufeinander abstimmt und ein Netzwerk daraus bildet und vielleicht auch mal den einen oder anderen mit einem anderen verheiratet. Aber letztendlich soll es schon eher ein Konglomerat von verschiedenen Stimmen bleiben. Ich würde mal sagen, trotzdem, und das ist auch so eigentlich vorgesehen, arbeite ich heute so, wie ich auch vorher gearbeitet habe. Ist ja ein Nachfolgethema oder ein Kontinuitätsthema. Ich habe mich klar dafür entschieden, nachdem klar war, dass meine Kinder es nicht übernehmen würden, habe ich klar dazu entschieden, dass ich nicht meinen Mitarbeitern verkaufe. Es gibt ja auch viele Leute, die ihren Mitarbeitern das verkaufen oder teilverkaufen. Oder
Aktiengesellschaft.
Oder Aktiengesellschaft draus machen oder irgendeine ewige Partnerschaft, wo man nach 65 Jahren dann irgendwann aufhören muss und wieder verkaufen und so weiter und so weiter. Und das habe ich nicht gemacht. Das kann man auch gut oder schlecht finden. Also ich denke nicht, das ist nicht nur ein Weg gut da. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich gedacht habe und ich glaube, es bewahrheitet sich auch, ich werde mit diesem Schritt, sagen wir mal, einige Dinge los. Ich werde das Risiko los, eines Tages mit 85 Jahren noch vor Gericht zu stehen, weil ich mich für irgendeinen Bauschaden rechtfertigen muss, um es mal platt zu sagen. War für mich ein wichtiger Punkt, die Haftung irgendwann mal auch loszuwerden. Ich habe ja dieses Büro seit meinem 25. Lebensjahr immer auf volles persönliches Risiko gemacht. Das muss ich auch erstmal machen. Ja? Wir haben ja ein paar Projekte gehabt, wo man das Gefühl hat, könnte das mal schief gehen. Ne? Und auch ein paar Krisen durchgemacht. Also das wollte ich eigentlich nicht mehr. Und ich habe auch die finanziellen Risiken dieses Büros weitestgehend sozusagen abgegeben. Also ich bin heute nicht mehr für die Rechnungsstellung zuständig und dafür hinter irgendwelchen Rechnungen hinterher soll auch nicht bezahlt werden. Ja? Oder mich mit irgendwelchen Leuten vor Gericht zu streiten, was zum Glück mit Auftraggebern noch nie passiert ist. Aber es gibt ja auch noch Subunternehmer und keine Ahnung, was auch immer, wo du dann doch eine Menge Ärger jeweils hast. Und ich habe natürlich auch gesehen, wie Menschen, die mit mir lange zusammengearbeitet haben, 25, 30 Jahre teilweise, wie die älter werden und dann irgendwann auch so den Übergang schaffen wollen in einen anderen Aggregatzustand. Und hat mir dann gedacht, naja, also ohne die das jetzt in dieser Form weitermachen, willst du das wirklich? Ne? Und habe dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich finde jetzt einen nicht ganz gewöhnlichen Weg, für Architekten ist er ja nicht ganz gewöhnlich, an Berufsfremde sozusagen zu verkaufen, habe ich gemacht. Ich habe das auch, das kann man sicher sagen, wirtschaftlich sehr erfolgreich gemacht. War mir dessen bewusst, dass ich danach für alle die inhaltlichen Fragen weiter zuständig bin. Das wollte ich ja auch. Es ist ein Experiment. Es ist eigentlich ein Experiment, um nach Möglichkeit erfolgreich weiter so lange Architektur machen zu können, wie ich das kann, körperlich. Ich glaube nicht, dass ich jemals aufhören möchte zu arbeiten und schöne Sachen zu machen. Aber ja, etwas unter anderen Bedingungen.
Ne? Ja.
Ein heißes Thema. Aber irgendwann muss da doch mal jemand tun. Also ich glaube, dieser Berufsstand muss sich da auch normalisieren. Und Normalität,
bei der Weitergabe, meinen Sie?
Ja, Normalität ist, dass der liebe Zahnarzt seine Praxis verkauft.
Ja.
Ja, Normalität ist, dass die Werbeagentur mit einer anderen Agentur fusioniert. Ja, Normalität ist, dass ein Ingenieurbüro von mir aus auch an die Mitarbeiter verkauft wird. Das sind alles verschiedene Normalitäten. Ja. Dieses ganze Thema, ich mache ein Büro als Selbstständiger, hafte voll dafür, bis ich tot umfalle oder mich der Richter verdonnert, das ist ja auch nicht die Alternative. Ne?
Nein, man möchte ja auch höchstwahrscheinlich, dass es einfach einen guten Weg weitergehen kann.
Ich habe auch ein innerliches Anliegen, was ich auch noch vermitteln will. Ne?
Ja, klar. Das ist ja ein Teil Ihrer Identität. Ja, das ist Ihr Leben. Ein Teil Ihrer Identität ist ja auch Stuttgart 21. Schöne Überleitung.
Stuttgart 21. Muss aber erst der Abschluss sein.
Es gibt Videos mit Ihnen, die man finden kann. Sehr viele Artikel, die man lesen kann. Also, wenn wir das jetzt kurz halten.
War gestern noch da.
Ja, gestern noch. Ja, der letzte Kelch, genau. Habe ich noch gehört. Ist jetzt fertiggestellt worden. Kelchstütze.
Ja.
Ich finde es aber trotzdem interessant, weil ich habe ja nochmal nachgeschaut. Also gerade weil das 97 war, dass Sie den Wettbewerb für sich entschieden haben. In 3 Jahren wird es fertig sein, dann sind 33 Jahre vergangen. Das Internet ist 93 entstanden.
Ja, aber nicht als gebräuchliche Kommunikationsform. Ja,
da war der erste Server, auf den mehrere Computer zugreifen konnten. Sagen wir, mit dem Internet, das hat natürlich jetzt überhaupt keine Bedeutung für Stuttgart 21. Ich wollte damit nur sagen, wie viel in dieser Zeit passiert ist und am Beispiel einfach, dass diese digitale Revolution stattgefunden hat. Und das hat ja auch immer eine Auswirkung auf Häuser. Also plötzlich braucht man eben viele Kabeltrassen und so weiter und so fort. Wie, also jetzt allgemein gefragt, nicht nur auf Internet und Kabel und Technik bezogen, aber wie geht das, dass man innerhalb über 25 Jahre ein Gebäude plant, das dann immer noch den Anforderungen entspricht?
Ja, man könnte jetzt frech sagen, oder sag mal, im ganz Großen muss man sagen, eine gute Idee und eine gute Strategie, die wirkt auch über diese Zeit. Also das gibt's ja auch historisch, dass man Straßenführungen, Brücken über bestimmte Flüsse oder Meeresengen oder die Gründung einer Stadt an der richtigen Stelle, oder das gibt es ja. Es gibt ja Dinge, die viel, 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 viel langfristiger sind als diese paar 20 Jahre. Und die sich als sehr, sehr gut herausgestellt haben, wenn sie vielleicht auch die Zukunft nicht allzu mechanistisch sozusagen unterstellen. Also ein schönes Beispiel in Stuttgart selber ist ja, es ist der 4. Bahnhof, der in Stuttgart gebaut wird. Es gab einen ersten, der mitten in der Stadt war, der ist dann erweitert worden, der ist dann ein Stück rausgebaut worden und dann hat man den Bonatzbau gebaut, auch in 2 Abschnitten, weil da schon die Strecke war, da konnte man nur in 2 Abschnitten bauen. Ja, und wir bauen jetzt den 4. insgesamt. Und man kann sich ja fragen, was war jetzt, warum der 4., warum ist nicht der 1. einfach immer noch da? Ne? Ja gut, am Anfang hat man das Verkehrsmittel nicht richtig eingeschätzt. Gut, das war dann viel erfolgreicher. Aber beim 3. zum Beispiel ist es so, dass man einfach die Entwicklung der Stadt behindert hat.
Der 3. ist der Kopfbahnhof.
Genau. Ja. Indem man einen wahnsinnig breiten, 16 Gleise breiten Bahnhof mitten in dieses Tal gebaut hat. Und offensichtlich den Erfolg, den Stuttgart haben würde, durch Zuzug, durch Größe, durch wirtschaftlichen Erfolg und so weiter, unterschätzt hat. Und ich glaube, diesen Fehler zum Beispiel machen wir einfach jetzt an dieser Stelle nicht. Wir haben jetzt nicht einfach den nächsten Bahnhof gebaut, sondern wir haben einfach dieses Thema bewältigt und gesagt, der ist jetzt tiefliegend, das Tal geht durch, es gibt eine viel größere öffentliche Fläche. Und also die Strategie ist hoffentlich, ich glaube es fest, richtig, und langfristig, und deswegen geht das. Mhm. Und dann gibt es natürlich das kleinere Element, also die Kabel oder von mir so auch die Gleisanlage oder die Signalanlage oder sonst was. Und da ist es so, dass wir verpflichtet sind, den Bahnhof zum Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme entsprechend der dann geltenden Normen und Regelwerke zu bauen. Das ist eigentlich unmöglich.
Ja.
So, und das hat natürlich zu vielen Umplanungen geführt und auch immer wieder Adjustierungen. Das ist bis heute sogar so. Es gibt immer noch mal manchmal bahninterne Regeln, wo jemand sagt, wir machen das nicht mehr so, wir machen das ab sofort nur noch so. Es gibt auch großes Thema europäische Brandschutznormen, die uns ja da doch extreme Probleme bereitet haben. Aber
das ist eigentlich der Job sozusagen.
Das ist der Job, ja. und ich glaube, dass auch da muss das Haus das können. Das kann in dem Fall die Konstruktion auch. Das hat sie bewiesen. Sogar das Konzept insgesamt konnte 14 oder 15 Juchtenkäferbäume, die erhalten bleiben mussten und eigentlich die Geometrie verändert haben, auch ab. Also
ich habe so ein paar Aufreger. Ja. Also die Wutbürger kommen ja aus dieser Zeit. Ne? Da ist der Begriff ja entstanden. Ja. War das vor 25 Jahren dann auch?
Dass die, nee,
das war, nee,
das
20,
war wesentlich 20, später. Das ja. war 10 Jahre später ungefähr.
10 Jahre später, also vor 15 Jahren um den Dreh. Wir erinnern uns alle daran. Es ist einfach veräppt. Aber es gibt immer noch ein paar aufgeregte Kommentare unter Videos und so weiter.
Ja, das sind nur aufgeregte Kommentare unter
Videos. Die Unaufgeregten schreiben
aber nicht. Die schreiben nicht. Es war in dem Fall. Also
was ist denn da dran, dass es einfach zu wenig Gleise jetzt sind? Das habe ich immer wieder gelesen. Leute, die sich total aufregen über die Verkleinerung und den Stau und die Gefahr, die da jetzt besteht.
Was richtig qualifiziert ist zu dieser Diskussion, kann ich ja eigentlich nicht, ich meine, ich maß mir nicht an, jetzt der bessere Bahnverkehrsexperte, weißt du, ja, okay. als die ganzen Experten da.
Da muss ich bei der Bahn nochmal nachhaken.
Das ist so ungefähr so, wie wenn jemand sagt, was machen Sie eigentlich mit den Mineralquellen? Ne? Mhm. Da kann ich nur sagen, wissen Sie, die Mineralquellen in Stuttgart sind so heilig und sind so gut geschützt, ich muss die nicht auch noch schützen, die sind schon geschützt, ja. Da könntest du dich mal drauf verlassen. Ne? Das ist vielleicht das Gleiche hier auch. Also ich denke, vielleicht muss man sich Folgendes vor Augen führen, tue ich immer so, wir haben alle schon mal an der Ampel gestanden und haben mitgekriegt, wie zähflüssig der Verkehr an der Ampel losgeht und uns geärgert darüber, dass der Vordermann nicht fährt und da ist doch schon grün und so weiter. Und wir wissen alle, dass wenn das koordiniert wäre, könnten alle Autos gleichzeitig anfahren. Ne? Ist so.
Ja.
Und vielleicht kommen wir nochmal dazu, ne? Dass man einfach mehr über die Effizienz von Verkehrssystemen nachdenkt, als sie permanent zu vergrößern.
Ich bin dafür ferngesteuerte Autos.
Ja?
Die fahren dann alle gleichzeitig.
Ja, whatever. Und es ist sicher auch möglich, Züge, das versucht die Bahn ja jetzt in Stuttgart mit ihrem digitalen Zugleitsystem, das ist ein europäisches System, die werden schon versuchen, diesen Bahnhof deutlich effektiver zu befahren und damit mit den 8 Gleisen auszukommen. Wir haben in dieser Diskussion immer wieder Leute erlebt, die über die hochtechnischsten und wissenschaftlichsten Fragen die festesten Ansichten hatten. Und das waren meistens Laien. Ich frage mich echt, also das ist ein bisschen so wie, ich weiß besser als BioNTech, wie die Impfung geht. Ne?
Oh ja.
Ist doch das gleiche Publikum. Ich will gar nicht sagen, dass ich das besser weiß. Letzten Endes verlässt du dich in deinem Leben an ganz vielen Stellen darauf, dass das System gut funktioniert. Sonst darfst du auf kein Riesenrad mehr gehen, ne? Dann darfst du auch kein Auto mehr fahren, weil du bist Teil eines Systems, in dem eine Menge Dinge passieren könnten, wenn nicht alle sich irgendwo auch ordentlich benehmen, ne? Und ich muss mir immer eine Lanze für die Bahn brechen, weil die Bahn wird immer so gescholten als, ja, das ist ein großes Problem, aber es ist eben auch ein Problem, wenn man alles kaputt spart, die Bahn privatisieren will, diese Privatisierung sozusagen mit ganz tollen ökonomischen Kenndaten versehen will, das geht nur mit Sparsamkeit, und sich Jahre später dann wundert, warum die weder privatisiert worden ist, noch auch nicht funktioniert. Ne? Ich habe aber erlebt, wie wir anfangs nach Stuttgart mit dem Auto gefahren sind, 6 Stunden. War furchtbar. Und dann wurde der ICE nach Stuttgart sozusagen eingeführt und man fuhr noch 2 Stunden 35. Mhm. Genial. Wenn wir Lufthansa geplant haben, wurde der ICE nach Frankfurt eingeführt, 1 Stunde 19. Das ist sensationell. Wir sind mindestens 2,5-3 Stunden mit dem Auto gefahren. War ganz furchtbar, ne? Also man ja. vergisst ja immer so leicht, ne? Wie toll die das machen, ne?
Und naja, ich bin ja gerade heute auch mit der Bahn gekommen.
Ja.
Und das ist so ein schlechtes Beispiel jetzt gerade. Aber das liegt an diesem Kaputtsparen.
Ja, das liegt auch daran, dass wir dieses System natürlich überfrachten. Der Heinz Dürr hat das immer ganz nett gesagt, du fährst ja nur ICE. Du musst mal nachts um 4 irgendwie von Itzehoe nach Oldenburg fahren.
Mit dem Regionalexpress
und 27 Besoffenen an Bord. Ja, da siehst du mal, was die arme Bahn so alles tun muss.
Ja.
Ne?
Ja. Das ist nicht immer leicht.
Wir reden da auf sehr hohem Niveau und denken immer, wir müssen die alle ohrfeigen. Also ich bin nicht ganz sicher. Wir müssen ihnen vielleicht mal helfen. Mittel zur Verfügung stellen, Respekt zeigen. Ne? Wie das alles behandelt wird, wie das alles für selbstverständlich gehalten wird. Und man benimmt sich überall daneben und hat überhaupt keinen Respekt mehr davor. Ist schade. Man tut immer so, als ob die Japaner, ja, die Bahn ist besser in Japan, ja, die fährt eine Strecke, einmal quer durchs Land. Leute, entspannt euch, ne? Ja. Natürlich landet die und fährt sozusagen auf den Punkt genau. Bei jedem Taifun, ich habe schon 17 Stunden in japanischen Zügen auf der Strecke zugebracht. 17 Stunden. Bei jedem Taifun halten die das Ding einfach an. Das war's. Ja, was sollen sie machen?
Ja, ja, klar, ja, logisch.
Und dann guckst du halt mal, wann es weitergeht, ne? Und die Typen, die sitzen da, die sind nett, ja, die sind ruhig, die sind diszipliniert. Das ist so. Ja. Und in Deutschland, die würden sich gegen dich umbringen.
Ich weiß, ja, ich weiß. Gut, Stuttgart 21 haben wir jetzt auch drin.
Schlussfrage.
Ausblick. Ja. Ja, dann kommen wir noch zu einer ganz einfachen Frage. Jetzt nochmal in Bezug auf den Deutschen ArchitektInnen-Tag. Die Transformation der Baubranche. Mhm. Also natürlich würde ich erstmal auch gerne wissen, wie Sie das selber wahrnehmen in Ihrem eigenen, ja auch langen Berufsweg mittlerweile. Wie hat sich das für Sie verändert, das Bild der Architektinnen und Architekten oder der Tätigkeit einfach als Architekt? Und was verstehen Sie unter der Transformation der Baubranche selber?
Naja, was tatsächlich stattgefunden hat in den letzten 30, 40 Jahren, ist ja, wir haben in Mitteleuropa, hätte ich beinahe gesagt, also sagen wir mal in großen Teilen Frankreichs, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, haben wir eine Kultur sozusagen des Architektenberufes, die etwas anders ist als die angloamerikanische. Bei uns ist es ja zumindest ursprünglich so gewesen, dass wir eine volle Verantwortung von dem ersten Strich bis Übergabe an den Bauherrn, Mängelbeseitigung und so weiter. Also die Bauleitung gehörte wie selbstverständlich dazu, Ausführungsplan gehört dazu und so weiter und so weiter. Also der Architekt sozusagen als Treuhänder des Bauherrn mit voller Verantwortung. Das ist unser traditionelles Bild. Die angloamerikanische Welt hat ja immer schon ein Bild gehabt, in dem der Architekt eher der Fachmann fürs Ästhetische ist. Und viel von dem Know-how, das er haben müsste, um jetzt voll verantwortlich zu sein, bei den Firmen, bei Ingenieuren, bei sonstigen, bei Consultants ist und die Koordination dann Fachleuten überlassen wird. Also da kommt der Projektmanager her, der Projektsteuerer her, da kommt der Generalplaner her, da kommt der Generalunternehmer, der Generalübernehmer, alles angloamerikanische Erfindungen. Ne? Da kommt auch ein viel stärkerer ökonomischer Aspekt rein, ein viel direkterer als bei uns traditionell. Nun gibt es ja eine Angleichung der Systeme. Nicht nur dadurch, dass wir international arbeiten, aber auch in Deutschland selber gibt es eine zunehmende Anglo-Amerikanisierung, kann man sagen. Das heißt, wir haben heute viel mehr Developer, als wir hatten. In Amerika, jemand baut sein Haus für sich selber, ist eine Seltenheit. Hier war es eine Seltenheit, wenn es Generalunternehmer macht. Mittlerweile sind wir zu zwei Drittel an den gleichen Weg gegangen. Ne? Das führt natürlich zu komischen Konflikten. Also zum Beispiel zu dem Konflikt, dass wir mit dem traditionellen Verständnis, was der Architekt tun sollte, in Konflikt geraten zu dem, was in einer Generalunternehmerwelt eigentlich unsere Rolle ist. Ne? Sodass ich meinen Jungs hier immer sage, Freunde, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich finde Generalunternehmer nichts Böses. Dann sind wir halt diejenigen, die die Leitdetails machen und dann anschließend die Werkplanung des Unternehmers kontrollieren und dann machen wir eine künstlerische Objektüberwachung und dann sind wir, spielen wir diese Rolle. Wir können natürlich auch in den GU oder in die Ausführung hinein planen, dann geht ihr unter. Das haben wir ja erlebt, haben wir es ja oft gemacht. Dann gehst du unter, weil du wirst von denen zermahlen. Ja? So. Oder es ist eben so, dass wir den traditionellen Architektenweg gehen, das alles machen, da muss der Bauherr uns aber versprechen, dass er erst dann vergibt, wenn wir 60, 70, 80% der Werkpläne wirklich fertig haben. Und wenn das der Weg ist, dann können wir da auch relativ entspannt hineinplanen. Aber mit der Genehmigungsplanung mal eben kurz vergeben und dann machen wir die Werkplanung und lassen uns jeden Montagmorgen von irgendwelchen Hansels erklären, wie dumm wir sind und was wir alles falsch machen und so weiter und dass wir zu spät geliefert haben. Das muss es sein lassen. Also wir haben eine extrem große Bandbreite von möglichen Tätigkeitsformen jetzt im Büro. Und es gilt auch für die ganze Republik. Nicht jeder macht das so wie wir, aber die Republik insgesamt macht das in dieser Breite. Und ich würde sagen, der Weg, den werden wir nicht zurückgehen. Der wird eher weiter in diese Richtung gehen. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Und ich kann nicht erkennen, wo wir in Richtung auf Ausführung, Bauleitung, Vergabe und so weiter die Chance hätten, uns Kompetenzen wieder zurückzuholen. Das würde ich ganz gerne schaffen. Ich glaube nicht, dass das geht. Wir werden auch die Projektsteuerer nicht mehr loswerden und die Controller und diese ganzen Leute, die werden wir nicht loswerden. Wir werden uns da hinein positionieren müssen. Wir machen uns auch das Leben sehr schwer im Ausland, wenn wir so agieren, weil wir dort nicht konkurrenzfähig sind. Wenn wir sagen, wir machen alles und für ganz tief und für alle, das wird nicht funktionieren. Das wäre interessant. Ich glaube auch gerade im Hinblick auf das ökologische Thema interessant, wird aber nicht stattfinden. Und wir müssen uns, glaube ich, spezialisieren. Ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig sinnvoll ist, als Architekt zu sagen, ich kann vom Universitätskrankenhaus bis zum Stadion und vom Flughafen bis zum Einfamilienhaus mache ich alles. Ich finde es interessant, finde es auch interessant, aber ich glaube, wir müssen zunehmend dazu kommen, dass es Leute gibt, die sich auch spezialisieren und die, es gibt auch keinen Hirnchirurgen, der dir den Fuß amputiert, ne? Das gibt es eben auch nicht. Also das, und das ist ein sehr vergleichbarer Fall. Das ist einfach ein großes Spezialwissen, eine große Erfahrung für bestimmte Dinge notwendig. Ne? Mhm. Da sind wir aber sehr widerständig als deutsche Architekten.
Weil sozusagen wir gelernt haben, wir können eigentlich alles, wir sind Generalisten.
Ja.
Aber Sie meinen, das nagt dann auch an der Relevanz des Berufs?
Oder? Ja, weil wir verkämpfen uns natürlich da. Ne? Typisches Thema Nachträge. Ne? Es werden Nachträge von Unternehmern geschrieben. Wer beantwortet die? Also wer schreibt die und wer beantwortet die? Die Besten. Die Allerbesten machen das. Wenn die Allerbesten Nachträge beantworten, dann machen die Allerbesten nicht Architektur, ne? Und ich glaube, dass das tödlich ist. Das geht einfach nicht. Wir müssen gucken, dass die Allerbesten Architektur machen. Ja? Und das bedeutet eine Konzentration auf die architektonischen Fragen.
Da bin ich jetzt bei der Aussage von Barbara Vogt, die meinte, es wird zu viel übergeholfen, den Architektinnen und Architekten, zu viele Themen.
Ja, hier. Die ist natürlich Schweden gewohnt, wo das nicht der Fall ist. Die Schweden sind ja auch eher ein amerikanisches System, genauso wie die Dänen. Ja? Norwegen, Finnland ist eine andere Diskussion, aber oder Holland ist auch angloamerikanisch, ist eindeutig nicht deutsch an der Stelle. Ne?
Ja.
Die sind viel mehr gewohnt, die könnten noch diese großen Büros, ein relativ großes Büro bei der Architekt, könnten diese Größen auch überhaupt nicht bewältigen, wenn die sich sozusagen bei Ausschreibungsvergabe, Bauleitung, Rechtshändel und sonst was noch aufhalten.
Nee, das machen sie, glaube ich, sogar alles, oder? Nee.
Die ganzen. Ja, das lassen die irgendjemand machen, also im Konzern sozusagen, aber das machen nicht die Architekten.
Ich habe Sie so verstanden, dass Sie eben meinte, dass so viele Themen durch den Klimawandel, Thematik, ökologisches Bauen und so weiter,
dazu.
Das kommt alles
oben drauf. Ja.
Das sozusagen, was Sie jetzt auch meinen, die Gestaltung ist das Hauptthema.
Ja, aber das können wir nicht delegieren, das würde ich nicht tun. Natürlich können wir die technische Ausarbeitung delegieren, das ist klar, aber die Verantwortung dafür, die darf man eben gerade nicht delegieren, glaube ich, sonst geht es schief.
Ja, weil es ein Teil der Gestaltung sein muss. Also es muss sozusagen
interpretiert werden. Ja, und das Privileg des Architekten ist ja, von allem ein wenig Ahnung zu haben und von nichts wirklich. Und das ist ja ein großes Privileg.
Ja.
Wenn Sie der Experte für so Photovoltaik sind als Beispiel, haben Sie dann wirklich davon Ahnung, wie sinnvoll jetzt in diesem Augenblick Photovoltaik ist?
Nee, eher nicht. Aber Sie haben ja eben gesagt, wir müssen uns spezialisieren.
Ja, spezialisieren kann ja bedeuten, dass wir uns als Generalisten, als Strategen in diesem Bauprozess sozusagen spezialisieren. Ne? Also ich bilde mir ein, dass ich kann alles Mögliche, aber es gibt etwas, was ich besonders gut kann. Und das ist vielleicht, alle diese Aspekte, die ein Projekt braucht, zusammenzuführen. Das möchte ich aber nicht noch machen für die Verkabelung des Stuttgarter Hauptbahnhofes. Das möchte ich bei der Konzeptionierung des Stuttgarter Hauptbahnhofes einbringen. Und dazu gehört das Green Building in dem Fall dazu. Das tue ich ja nicht weg. Übrigens, ihr habt ja viel Ahnung davon, sag mir mal, wie so geht. Das glaube ich ist tödlich. Man ist eine Art Regisseur. Ein Regisseur ist nicht der beste Schauspieler. Aber ein Regisseur sucht den Schauspieler mit aus. Und leitet ihn oder versucht ihn zu beeinflussen oder zu motivieren. Das ist die Rolle, die wir haben. Ne?
Also spezialisierte Generalisten. Oder generalistische.
Auf generalistische Haltung hin spezialisiert, sagen wir so. Ja.
Sehr schön. Ja. Dann haben wir das jetzt abgerundet.
Ja. Muss ich mal länger drüber nachdenken, bis man das gut formuliert.
Ja, gut. Wie geht's bei Ihnen weiter? Ihr Ausblick?
Ja, also sagen wir mal, kurzfristig ist es schwierig, weil wir eine relativ krisenhafte Situation gerade haben. Die ist ja wie immer auch ein bisschen eine Chance, ne? Das hält man mal inne und hat vielleicht auch mal ein paar Minuten mehr Zeit.
Sie meinen die allgemeine Krise?
Ja, wir haben also in der Bauindustrie und im Real Estate oder im Architekturischen gibt es eine vielleicht relativ stille, vielleicht auch noch nicht so ganz bewusste, aber enorme Krise gerade. Ne? Und dazu kommt ja natürlich die Herausforderung durch das Green Building Thema und durch die ganze Klimakrise und so weiter, die das ja mit verschärft. Das wäre dann das kurzfristige Thema. Langfristig, also ich habe eine persönliche Hoffnung, ne? Und die ist relativ einfach formuliert. ich würde sehr gerne weiter relevante Dinge tun, wichtige Dinge tun, bedeutende Dinge tun. Klingt so ein bisschen pathetisch, ne? Aber ich möchte, dass das, was ich tue, eine Bedeutung hat und relevant ist. Und ich glaube, Architekten müssen da sehr aufpassen, dass sie das bleiben, weil in dieser Welt werden sie eigentlich von Organisationen und von Organisation und von Haftung und von Verträgen und von Regeln und so wahnsinnig dominiert, ne? Wahnsinnig dominiert und abgelenkt und so. Im besten Falle müsste es gelingen, ich hoffe, dass es mir gelingt, eigentlich der zu sein, der die wichtigen Dinge dann trotzdem so formuliert und so zusammenkriegt, dass es wieder weitergeht. Ne? Mhm. Dieses System ist ja nah immer im Stillstand. Du bist ja praktisch in Agonie teilweise, ne? In so Projekten. Ich denke an Stuttgart oder es gibt eine andere große Kühlbung, ist auch ein 20-Jahres-Projekt gewesen. Und es gibt andere, die jetzt die nächsten 20 Jahre alt werden. Also da brauchst du viel Kraft und Motivationsgabe und was auch immer und Präsentationsfähigkeit.
Fokus auch.
Fokus, ja. Also ich glaube, das wäre meine Zukunftsaussicht, ne? Die Stärke, die Präzision, die Konzentration auf das strategisch Wichtige und so weiter, da drin zu halten. Also der zu sein, der das für dieses Büro in dem Fall tut, ne?
Ja.
Können Architekten. Architekten können ganz viel.
Vielen Dank für das Gespräch, Christoph Ingenhofen.
Danke.
Das war die 6. Episode zum Thema Transformation, dem Motto des DAT, dem größten berufspolitischen Tag für die PlanerInnen in Deutschland. Hier werden die wichtigen Themen und Rahmenbedingungen für unseren Berufsstand debattiert und klare Forderungen gegenüber der Politik formuliert und natürlich genetzwerkt. Daher kommt und kommen Sie zahlreich und debattieren Sie mit. Wir sehen uns am 29. September im BCC. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Bundesarchitektenkammer in Berlin 2023.